Herzlich willkommen zum aktuellen Datenkanal, Datenkanal Nummer 36.
Richtig, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Du bist ein bisschen leise, Jörg, glaube ich.
Ah, können wir noch ein bisschen was dazugeben? Bing, 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 bing.
Noch einen kleinen Aussteuerungstest am Anfang.
Ja, genau. Die Live-Probe.
Aber vielleicht kannst du mal...
Oder fehlt hier irgendwas? Ich bin Headset 2. Das könnte natürlich auch so einiges erklären. Dann können wir, glaube ich, wenn wir die ganzen Knöpfe ausmachen, bleibe ich trotzdem da. Hallo zusammen, jetzt nochmal von mir an der Stelle. Ich bin Jörg Sommer.
Genau, ich bin Jens Kubizil, aber ich denke, der langjährige Datenkanalshörer und die Hörerin sollte uns schon kennen.
Richtig, aber an der Stelle begrüßen wir natürlich auch unsere Neuhörer,
genau.
Die heute zum ersten Mal einschalten oder vielleicht dann auch während der Sendung erst hinzukommen. Mhm. Und unseren technischen Ausführungen über die Software und Computerlandschaft lauschen wollen.
Heute ist die letzte Sendung dieses Jahres,
ja, genau.
Nummer 36. Das heißt, wir machen jetzt im Durchschnitt jedes Jahr 18 Sendungen, wenn ich das so richtig rechne.
Ja, wobei wir eine ganz schöne Varianz drin haben.
Ja, ja.
Also letztes Jahr haben wir, glaube ich, 20 Sendungen gehabt.
Kann sein.
Und dieses Jahr nur eine Handvoll gemessen am letzten Jahr.
Ja.
Aber es war so, dass ich einige zeitliche Schwierigkeiten, also die Terminfindung, beziehungsweise war auch dieses Jahr der Umbau hier im OKJ zugange.
Genau.
So dass es auch im Sommermonaten nicht in dem Sinne nicht so einfach war, eine Sendung zu produzieren. Und wir den leichteren Weg gegangen sind und haben auf die Sendung verzichtet. Und haben dann erst wieder im Oktober eigentlich aktiv die Produktion oder die Aufzeichnung aufgenommen.
Wobei ich gerade sehe, es war ein bisschen peinlich, aber ich habe so den Eindruck, wir senden schon 3 Jahre lang und jetzt 2 Jahre, wie ich das ursprünglich angenommen hatte. Wir haben 2012 angefangen. Also wir senden schon 3 Jahre, also im Durchschnitt.
Okay, ich bin nämlich gefühlt auch bei 2 Jahren gewesen. Richtig, richtig. Oh, dann ist unser Durchschnitt gar nicht so schlecht. Denn ich habe nämlich auch reingeguckt und dachte, oh mein Gott, in einem Jahr 29 Sendungen oder sowas. Ich glaube, wir haben noch das letzte Jahr mit dem Herrn Hasse abgeschlossen.
Genau. Also wir hatten im ersten Jahr unseres Datenkanals hatten wir die Sendung Nummer 15, die ich also gefühlt auch zu Weihnachten eingeordnet hätte. Aber die laut Webseite, also der Beitrag ist am 23. Oktober 2012 online gegangen. Also,
muss ja vorher.
Genau, und das war damals die letzte Sendung. Da ging es um den Untersuchungsausschuss in Thüringen zum ganzen NSU-Komplex. Da war die Katharina König und der Jörg Kellner hier und haben uns ein bisschen was von dem Untersuchungsausschuss erzählt, der ja mittlerweile abgeschlossen ist, einen Abschlussbericht vorgelegt hat. Und ja, mit der neuen rot-rot-grünen Regierung gibt es ja durchaus Bestrebungen, dass hier wieder ein neuer NSU-Untersuchungsausschuss eingesetzt wird. Also eventuell gibt es eine Fortsetzung. Und ja, das an sich war auch mein Plan, dass wir uns ein bisschen mal über die Netzpolitik in dem Koalitionsvertrag unterhalten. Aber es ist natürlich so, dass jetzt mit der Aufnahme der Regierungsgeschäfte die verantwortlichen Damen und Herren einfach ein bisschen im Stress sind. Und ich hoffe, dass wir können das noch nachholen am Anfang des nächsten Jahres und uns ein bisschen darüber unterhalten. Weil also mein Eindruck ist schon, dass wir da ein sehr, also zumindest der netzpolitische Teil des Vertrages da sehr fortschrittlich ist und durchaus es wert ist, mal im Detail ein bisschen über diese einzelnen Punkte zu diskutieren. Genau, und letztes Jahr, genau, kann ich mich noch gut erinnern, haben wir hier bei Keksen und Glühwein, hätte ich fast gesagt, hier gesessen, mit dem Herrn Dr. Hasse, dem Thüringer Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, und haben uns ein bisschen über seine Arbeit unterhalten. Das war also das Jahr Nummer 2 und heute ist dann sozusagen
der Abschluss des Jahres Nummer 3.
Genau. Wow. Du wolltest noch was sagen?
Gefühlt ist nämlich der Herr Dr. Hasse auch im ersten Jahr schon der Abschluss gewesen. Da hattest du ihn besucht gehabt in Erfurt.
Nee.
Nicht? Er war zuvor?
Das war also der Besuch in Erfurt, das war eine unserer ersten Sendungen überhaupt. Der Hasse ist nämlich im März 2012, glaube ich, gewählt worden, März oder April. Und da hatte ich ihn damals besucht und wollte mich mal so mit ihm unterhalten über seine Vorstellungen zu Datenschutz, was er so als Datenschutzbeauftragter machen will. Und das ist der Datenkanal Nummer 4 gewesen.
Also völlig.
Also noch ganz, in dem Datenkanal Nummer 4 haben wir damals die das Interview so ein bisschen mit reingemixt. Das heißt, wir haben uns so ein bisschen über Datenschutz unterhalten und haben dann so Teile des Interviews mit reingemischt dazu. Und es gab dann später nochmal eine Sendung, das war der Datenkanal Nummer 9. Da haben wir uns über die 100 Tage im Amt unterhalten. Das war also im Juli 2012. Mhm. Ja, und da ging es so ein bisschen darum, was eigentlich jetzt gemacht worden ist, was so die Arbeitsschwerpunkte sind und so weiter. Also ja, und mittlerweile 2014.
Ja,
ist auch einiges ja passiert im Bereich Datenschutz in Thüringen. Also der Hasse ist aus meiner Sicht doch sehr aktiv, was das betrifft. Und hat da einiges angeleiert und mal gucken, was sich da noch so entwickelt. Also ich denke,
es wird sich nochmal eine Sendung ergeben.
Auf jeden Fall. Also wir wollten ja damals bei dieser Sendung, als wir quasi seine Person vorgestellt haben, also die letztjährige Sendung, auch mal ein bisschen auf das Thema Informationsfreiheit eingehen. Allerdings hat der Datenschutz auch dort in der Sendung so viel Raum eingenommen, dass wir dann Informationsfreiheit einfach fallen lassen haben. Und ich denke, das kann man durchaus nochmal vertiefen, weil auch das Thema Informationsfreiheit sicherlich interessant ist und einige Erkenntnisse vielleicht bietet. Genau, und deswegen, also dieses Jahr haben wir interessanterweise nur 6 Sendungen gemacht, sieben Sendungen.
Na, ich glaube am Anfang des Jahres einige und dann war so ein Loch, ich würde mal sagen, genau. So von Mai an geführt bis Oktober, also fast ein halbes Jahr eigentlich ausgesetzt.
Genau, also die letzte Sendung war die zu DNS-Sec. Das war am 7. Juli 2014, Juli. Ist der Beitrag zumindest online gegangen. Und ja, dann die nächste Sendung, der Datenkanal 34, was momentan noch die aktuelle auf der Webseite ist, ist am 22. November online gegangen. Und ich bin gerade noch dabei, die Sendung Nummer 35 zu schneiden und anzufertigen. Wird also, ich habe gute Hoffnung, dass die noch im Dezember fertig wird. Wird also im Dezember nochmal rausgehen, das war die Sendung zu System Calls. Und ja, je nachdem, wie ich Zeit habe, kommt auch die Sendung dann noch online, wobei ich dieses Jahr schon fast ausschließen würde. Also hoffen wir dann Anfang des nächsten Jahres. Genau, also 12 Sendungen pro Jahr, das ist also quasi eine Sendung pro Monat.
Ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Statistik, wenn man es mal so sieht. Aber Themen, oder andersrum, dadurch gehen uns dann vielleicht auch die Themen für die nächsten Jahre nicht aus und wir schaffen noch irgendwie ein 10-jähriges.
Ja. Also ich denke, also 3 Jahre durchzuhalten ist schon ganz sportlich. Also ich meine, am Anfang war das, denke ich, für uns auch erstmal so ein Experiment.
Ja, genau. Das war eigentlich auch eher so der Versuch und die verrückte Idee, mal sich ans Mikrofon zu setzen und was zu bringen. Und an der Stelle war vielleicht noch gar nicht mal so der Anspruch, was langjähriges hinzustellen. Genau. Aber es hat sich einfach jetzt auch so ergeben. Also ich finde einfach auch, dass wir von der Mischung der Themen her sehr breit gefächert sind. Ja. Also was sich so im technischen Spektrum einfach bewegt. Und von der Seite her ist es auch in dem Sinne selbst für mich im Prinzip als Mitwirkenden nicht langweilig.
Genau. Und was ich auch spannend finde, dass ich doch einige Stammhörer mittlerweile gefunden habe, die uns auch immer wieder mal anschreiben, kontaktieren. Und gerade so in dieser Schweigephase in dieses Jahr gab es doch mal ein paar Mails, auch Leute, die mich angesprochen haben und gesagt, wann sendet ihr denn endlich wieder und so lange Funkstille bei euch. Also das freut einen sozusagen als Moderator dann doch, wenn man merkt, dass es da draußen ein paar Leute gibt, die sich das zum einen anhören und auch das gut finden, was wir hier so erzählen vor dem Mikrofon. Also insofern, wer möchte, kann uns gerne einen Kommentar hinterlassen oder eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns da über alles.
Ja, Anregungen oder einfach nur ein Hallo und ihr seid da oder ja, in dem Sinne ein Lebenszeichen. Denn uns fehlt in dem Sinne auch so Gefühl, also jegliches Feedback in dem Sinne. Es ist nicht gerade wie, also über den Download oder sowas kommen so ein paar Statistiken rüber, aber über die Live-Hörer, also die jetzt gerade dabei sind, haben wir null Gefühl. Da fehlt uns jegliches Messinstrument, was insofern...
Wobei, also ein Einmessinstrument gibt es ja. Es gibt ja von diesem Stream-Anbieter irgendwie so eine Statistik der Leute, die da mithören. Hm. Und also da war mein Eindruck schon, als wir so, also ich meine, wir gucken uns das natürlich nicht regelmäßig an, aber als wir mal reingeguckt hatten, gab es schon einen kleinen Spike da in der Zeit, als wir gesendet haben. Also es war schon erkennbar,
dass ein paar Leute sich auf den Stream geklinkt haben. Wobei es insofern nicht verwunderlich ist, weil doch eher die Datenkanalhörer technisch versiert sind um einen Internetstream in dem Sinne. Aber andererseits, wir sehen das einfach positiv. Das spricht wahnsinnig für unsere Sendung und wir freuen uns natürlich, dass wir hierher schauen von Zuhörern anziehen.
Genau.
Ja. Genau, aber in dem Sinne ist halt auch die 36. Sendung jetzt von uns wieder mit einem ein etwas technischeren Thema besetzt. Wir wollten uns heute mal über Paketmanager unterhalten.
Nicht solche Leute, die DHL-Pakete austragen vielleicht oder die irgendwelche anderen UPS oder was es da sonst noch gibt, Hermes. Paketmanager, also wahrscheinlich die in der Schaltzentrale sitzen und dann die Fahrzeuge von der Ferne steuern.
Disponenten.
Genau. Ja. Ach ja, genau, Disponenten heißen die. Ja. Paketdisponent dann.
Ja.
Sondern in der Tat ein Bestandteil von Software, wobei unser Fokus natürlich hier ein bisschen auf der Linux-Seite liegen wird.
Ja.
Ich meine, unter Windows gibt es...
Es gibt auch den Paketmanager.
Echt?
Ja, ja, dessen bin ich mir nämlich heute auch bewusst geworden, als ich nochmal so ein bisschen den Wikipedia-Artikel überflogen habe. MSI. Das hat Microsoft ja auch vor einigen Jahren eingeführt, wo sie mehr oder weniger standardisiert in einem Paketformat in dem Sinne. Mhm. Also es ist nicht eine Exe, die ausgeführt wird und dann Code aktiv wird, sondern es steckt ja da schon ein Paket mit dahinter. Mhm. Also so ein passives Element.
Ja.
Und das ist das, wo wir wahrscheinlich dann, oder eigentlich so, wenn man von dem Einstieg her, der Unterschied Make-Install zu eben einem Paketmanager oder einem Paket. Und von der Seite her, es gibt auch in anderen Systemen, also Apple hat ja auch einen Paketmanager und richtig Pakete, diese
mit dem Gedächtnis. iMac bestimmt. Bei Apple muss es immer mit i anfangen.
Nee, das Problem ist, glaube ich, daran gewesen, dass es das vorher schon gab. Ja. Also das gab es schon vor der Eierreihe.
Ja.
Das war vor der Eierreihe schon da. Und an der Stelle hat er einfach Apple den, ich sehe es hier gleich, MPKG.
Okay.
Ja, also es sind, wenn man im Prinzip Apple-Software runterlädt, dann hat man auch ein derartiges, oftmals, dass man so ein Bundle angeboten wird, also die eine Datei.
Und diese DMG-Dateien sind dann reine Installationsdateien? Also es gibt ja auch das?
Nee, das ist in dem Sinne kein Shell-Skript, sondern das ist ich glaube, die haben auch ein TAR drin. Also du kannst dieses Ding auch regulär öffnen und kannst da drin rumgucken, beziehungsweise im Finder. Wie der Dateibrowser ja unter OS X heißt, kann man auch mit Steuerung, Maustaste dann, also über das Kontextmenü, auch sagen, man möchte dieses Paket öffnen und kann dann in dieses Paket selbst hineingucken, ohne dass man es in dem Sinne installieren muss.
Okay.
Also es ist unterm Strich sind im Prinzip diese ganzen Paketformate ja alles irgendwelche Archive mit einem gewissen Mehranteil.
Genau, vielleicht sollten wir da nochmal zurückgehen und überhaupt erklären, was ein Paketmanager eigentlich ist, was die Aufgabe ist.
Genau, die Funktion und solche Dinge. Denn wenn wir im Prinzip so zu den Anfang gehen oder wenn wir im Prinzip ganz klassisch die ursprüngliche Distribution aller Distributionen nimmt, das Linux from scratch, wenn man das sich im Prinzip hernimmt und in dem Sinne sagt, man zieht den Quelltext, man kompiliert alles selbst, also wirklich händisch, so wie es der Entwickler irgendwie mal zusammengestellt hat, dann endet das Ganze eigentlich mit dem Aufruf Make Install.
Genau, also wer das vielleicht nicht kennt, Linux from Scratch ist halt so eine Distribution, die, also da gibt es keinerlei, es gibt einige Binärpakete, glaube ich,
ja,
aber im Wesentlichen ist die Idee, dass man einen Rechner sich kauft oder vielleicht zusammenbaut, oder hier so ein Raspberry Pi vielleicht irgendwo sich herholt und dann quasi von null an den Rechner installiert. Das heißt, irgendein Kernel drauf installiert, dann irgendwelches andere Software etc. Also ansonsten, wer jetzt die Linux-Distribution kennt, da ist ja eher so, dass man da irgendwie eine Installations-CD oder einen USB-Stick oder was ähnliches in den Rechner reinmacht und sagt, hier, installier mal bitte. Und dann dauert das halt eine gewisse Zeit und dann hat man ein fertiges Linux drauf, ohne dass man jetzt irgendwie irgendwas anfassen muss. Oftmals sind die dann halt quasi fertig konfiguriert und dann lockt man sich ein und hat eine normale Oberfläche. Und hier fängt man quasi mit dem Stück Metall an,
genau,
und fängt sich dann an, so Bit zu Bit hochzuhangeln, bis man dann endlich dann irgendwie auch mal ein Login-Screen in irgendeiner Form dann hat.
Ja.
Das ist also für die Leute, die was halt über Linux oder auch generell über Rechner lernen wollen, ist halt sowas wie Linux from Scratch aus meiner Sicht sehr gut geeignet. Weil also es ist natürlich frustrierend, also man braucht ein bisschen so eine Frustresistenz, wenn man das machen will. Und
na, oder einfach Erfahrung. Also bei mir würde ich sagen, so, ich habe es auch bei Zeiten mal probiert, auch weil ich dachte, oh cool und alles, aber ist auch einfach irgendwann abgebrochen, weil ich es nicht hinbekommen habe.
Okay.
Heutzutage ist die Software zwar schon mit Autoconf und diesen ganzen Zeug wesentlich robuster, da muss man nicht, also da ist es sehr wahrscheinlich, dass man wirklich dieses die Quellen sich holt, kompiliert die und kriegt die durch. Also es ist wesentlich.
Das ist ja die Optimalvariante, ja.
Also ja, aber ich würde sagen, das ist wesentlich wahrscheinlicher als vor 10 Jahren. Da musste man wirklich noch die passenden Optionen setzen, unter Umständen auch noch direkt in irgendwelchen Quelltextdateien Einstellungen vornehmen und ähnliches, was heutzutage einfach anhand von diversen Skripten und ähnlichen generiert wird. Und wenn das im Prinzip dann früher gescheitert ist, dann endete das in tagelangen Suchen und allen.
Genau. Man hat sich dann an diesen Compiler-Fehlermeldungen irgendwie so hoch versucht, wieder so genau hochzuhangeln und geguckt, was kann da der Fehler sein, und dann.
Also aus diesem Grunde, ja, es ist wirklich wahnsinnig interessant und man lernt viel, wenn man im Prinzip in die Software einsteigt. Und vor allen Dingen auch an der Stelle, man lernt im Prinzip mit fremder Software umgehen. Man hat dann irgendeinen beliebigen Code und der kann komplex sein wie Nix-Surfer oder sowas. Und dann kriegst du eben eine völlig bescheuerte Meldung vom Compiler. Und darfst dich dann da durchhangeln, dann findest du erstmal raus, wie funktioniert überhaupt so ein Compiler. Weil dann sind solche Fragestellungen wie Präprozessor, wo greift der hin, was macht der, welche Auswirkungen hat das dann auf den Code? Denn manchmal ist es einfach so, diese Fehlermeldung, die einem präsentiert wird oder diese Stelle, die da genannt wird, ist nicht wirklich die problematische Stelle. Also wenn man Pech hat, hatte ich jetzt auch wieder im Rahmen von der Entwicklung mit dem Kernel, dann schmeißt einem zum Schluss der Linker den Fehler. Also das ist im Prinzip die letzte Stufe in der Verarbeitung bei der Kompilierung. Und da sagt der dann mal kurzerhand, hier, Symbol ist nicht definiert. Und dann kannst du, also als Unbedarfter hebt man dann einfach nur die Hände und sagt, danke.
Oder, also ich glaube, heutzutage hilft es doch schon, diese Fehlermeldung bei Google einzuwerfen. Und dann findet man meistens irgendwelche Diskussionen, also wenn man Pech hat, findet man halt irgendwie dieselbe Leute, die Fehlermeldung haben, und alle anderen sagen, ach, installier es einfach neu oder reboote deinen Rechner nochmal. aber oftmals findet man, also gerade auf so den Kernel-Mailing-Listen, weil du das gerade angesprochen hast, dann durchaus Diskussionen, die sich dann drum drehen, was für ein Patch man da machen muss oder was man irgendwie vielleicht falsch gemacht hat, und dann kommt man da ein Stück weiter.
Genau, die Hilfestellung dann. Das hat sich nämlich auch massiv geändert. Also ich würde jetzt bald sagen, meine LFS-Erfahrungen sind so um 2000 rum gewesen.
Da gab es schon Google.
Das, aber da war nicht in dieser, wobei, also ich glaube, es liegt weniger an Google, sondern es hat sich einfach das Internet gefüllt.
Ja,
das also stimmt. Es ist halt, jedes Problem, was man hat, das hatte jemand anders schon mal. Mhm.
Wobei, ich weiß nicht, ob sich das Internet gefüllt hat oder auch die Suchmaschinen einfach besser geworden sind.
Ich würde sagen, das Internet hat sich gefüllt. Diese ganzen Foreneinträge, und guck mal, vor 10 Jahren wussten wir gar nicht, was ein Forum ist.
Beziehungsweise haben wir das noch frenetisch bekämpft.
Ja. Wollte ich noch sagen, da war die Welt noch schön.
Ja, genau.
Und dann kam dieses komische Zeug.
Aber interessanterweise, das ist so eine Erfahrung damals wie heute, muss ich sagen, auch wenn viel über Google geschimpft wird, ich muss immer trotzdem sagen, dass Google für mich immer noch die besten Suchergebnisse liefert. Zumindest wenn ich unscharf suche. Also wenn ich halt nach sehr speziellen Sachen suche, sind andere Suchmaschinen genauso gut. Aber so bei vergleichsweise unscharfen Suchen liefert mir Google immer noch das wirklich sehr relevante Suchergebnisse, was also weder Bing, DuckDuckGo oder wie sie alle heißen, in der Qualität halt liefern kann.
Ja, also bei Bing muss ich ganz ehrlich sagen, die kriegen nicht mal ihre eigene Microsoft-Sache. Wenn man irgendwelche Fehler im Prinzip im Rahmen der .NET-Programmierung und Ähnlichen hat, was ich beruflich, dann ist es günstiger, das nicht bei Bing einzuwerfen, sondern bei Google.
Ja.
Und von der Seite her, ja, also Google hat eine gewisse Qualität, eventuell auch aufgrund dessen, weil sie halt auch den mehr, ich denke mal, sie sind auch vom Datencenter her, von den gespeicherten Informationen her die größten einfach. Die werden auf die größten Informationspool zugreifen können und daher auch die Qualität in dem Sinne haben.
Ja, und also ja, wie gesagt, auf jeden Fall ist diese Suchmaschine eigentlich heutzutage bietet sehr, sehr häufig irgendwie eine Lösung für irgendein Problem.
Ja.
Wobei ich hatte jetzt die Tage so ein Problem mit dem VPNC, also diesem Cisco VPN-Client. und interessanterweise nach längerer Zeit Suche, ich musste den Rechner dann irgendwo umziehen und habe den runtergefahren und erst so wirklich ein Reboot hat das auf magische Art und Weise das Problem behoben. Also ich weiß nicht, welche Einstellungen letztlich dafür verantwortlich waren. Ich werde jetzt nochmal, wenn ich Zeit habe, nochmal nachgraben, weil glücklicherweise liegt mein ETC-Verzeichnis in dem Git quasi und da kann ich nochmal versuchen, da ein bisschen nachzuhangeln, wenn es wirklich was so Veränderungen im Git waren, in dem ETC waren.
Ich tippe eher auf so einen Schnickschnack-Module-Laden, beziehungsweise bei dem VPNC sind diese virtuellen Netzwerk-Devices im Spiel, das irgendwie da
ich,
was.
Ich weiß nicht, also mich würde halt schon interessieren, warum das halt nie funktionierte. Also auch die Stelle, an der es abbrach, war sehr merkwürdig. Also einmal rebooten und es ging wieder und das macht mich immer sehr nervös, wenn sowas passiert.
Ja, richtig. Das ist im Prinzip immer so ein Ding, wo man sagt, oh mein Gott, was ist da nach dem nächsten Reboot? Ist es dann wieder kaputt?
Genau. Und also einen ähnlichen Effekt, und dann kommen wir wieder zurück zum Thema, habe ich gerade mit Pulse Audio. Das ist halt, also das ist für mich, also sagen wir mal so, mit Soundausgabe. Ich vermute, dass das Problem bei Sound Audio liegt, bei Pulse Audio liegt, aber ich kann es bisher noch nicht fest eingrenzen. Also ich habe das Problem, dass manchmal mein Sound geht, manchmal geht er nicht. Und ich hatte jetzt, also die Woche das Problem, dass er quasi mitten im Abspielen ging es mal aus und das Programm schließen, wieder neu öffnen, hat dazu geführt, dass der Sound wieder ging. Und es gab keinerlei Fehlerausgabe und also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht richtig, wo ich ansetzen soll. Was meine aktuelle Vermutung ist, nach ein bisschen Recherche, dass es irgendwie so ein Zusammenspiel mit Systemd ist. Und also gab es so einige Fehlereinträge und also die Empfehlung war damals, dass man irgendwas updaten sollte. Nur, also zumindest als ich habe da vor einem Monat oder anderthalb Monaten vielleicht mal mehr gesucht gehabt. Ein Update hat aber dazu geführt, dass das Systemd, oder sagen wir eine, ich musste irgendwelche Konfigurationsdateien, glaube ich, ändern oder irgendwas ändern. Und jedenfalls führte die Änderung aber dazu, das hatte ich glücklicherweise noch rechtzeitig ergoogelt, dass der System die verschlüsselte Partitionen nicht mehr öffnen kann oder die irgendwas Probleme mit verschlüsselten Partitionen hat.
Ja, das,
und dann dachte ich, okay, dann habe ich lieber keinen Sound.
Okay.
und ja, wie gesagt, mittlerweile geht der Sound manchmal. Und also ich habe es mittlerweile auch einfach aufgegeben, danach zu suchen, weil ich keine Lust dazu habe.
Ja, ich dachte ja als erstes, es ging noch in eine andere Richtung, so nach dem Motto, um im Prinzip das Soundsystem zu aktualisieren, musste auch Systemd aktualisiert werden und Ähnliches, was im Prinzip eine nette Überleitung gewesen wäre, wieder zu unserem Paketsystem bezüglich Abhängigkeiten und Ähnlichem. Aber wir waren im Prinzip ja beim Anfang, also dass, wenn man im Prinzip sich seine Software selbst baut, teilweise kommt das ja heute noch vor, dass man in dem Sinne im Rahmen seiner Distribution oder sowas nicht das Paket findet oder ganz und gar eigene selbstgeschriebene Software, wo eigentlich kein Paket gegeben ist, hat. Und am Ende sollen aber ja eigentlich Programme von allen Benutzern, also Linux hat sich gefühlt auch so etwas wegentwickelt von einem Multi-Benutzersystem eher zu eben dem Zuhause-Einzelinstallationssystem. Aber selbst wenn man da im Prinzip so ein bisschen die Richtlinien befolgt und seine Programme ordnungsgemäß in den Strukturen ablegt, also ich sag jetzt mal /bin, /usr-bin oder ganz sogar usr-local-bin, dann heißt das im Prinzip, dass mit der Installation, also faktisch im Prinzip den Kopieren der Dateien an diese entsprechenden Orte, dann erst das Programm verfügbar ist auf dem Rechner. Über die geregelten Strukturen.
Ja, also über die Pfade sozusagen, die genau da eingestellt sind. Weil ja. Verfügbar ist das Programm vorher natürlich auch schon.
Richtig, das wie für die Entwicklung oder sowas hat man es ja in der Regel bei sich im Verzeichnis liegen und kann auch damit arbeiten.
Ja.
Aber im Sinne von für alle Benutzer verfügbar, sollte das natürlich an einen zentralen Ort kommen.
Genau. Und ich denke grundsätzlich, also wenn man versucht, das alles wirklich von den Quellen erstmal zu installieren, hat man ja auch das Problem, dass, also eines der ersten Sachen, die man vielleicht braucht, ist irgendwie ein Compiler oder ein Kernel. Also das Schöne ist eigentlich schon an dem Compiler, das fand ich immer wieder sehr, sehr schön, wenn man den Compiler kompiliert, ist das halt so gefühlt wie Münchhausen, der sich am eigenen Haarschopf da aus dem Morast zieht. Das ist also, also das fand ich irgendwie für mich immer so, also als ich das damals gemacht habe, sehr aber bemerkenswert irgendwie.
Das ist ja im Prinzip auch dieses Problem oder das ja eigentlich das Problem mit dem LFS, also mit dem Linux from Scratch. Man kann nur ganz schwierig from Scratch starten, weil man braucht schon ein lauffähiges genau Linux dafür.
Oder man muss halt am Anfang halt so ein paar binäre Punkte selber irgendwo einklöppeln.
Ja, oder man ist ganz hardcore und bastelt im Prinzip die Bits und Bytes dann an die passenden Stellen auf der Festplatte oder im RAM. Und,
genau.
Nee, aber es beginnt im Prinzip beim LFS, wenn man es wirklich mal so durcharbeitet, damit, dass man ein lauffähiges Linux-System genau hat, einen lauffähigen Kernel, einen lauffähigen Compiler, ja, mit dem man im Prinzip eigentlich erstmal die Grundschritte gehen kann.
Genau, und was ich aber eigentlich sagen wollte, ist wieder an so einem Seitenstrang hängen geblieben bin. Also oftmals hat man das Problem, man lädt sich halt irgendwie eine Software runter und dann ist es aber so, dass die Software alleine gar nicht kompiliert. Also weil die braucht eben noch irgendeine Bibliothek oder irgendwas anderes. Und wenn man das dann halt kompiliert hat, stellt man fest, dass die aber auch nicht läuft, weil sie zur Laufzeit irgendwas anderes vielleicht noch braucht. Und da, ja, also da ist man halt erstmal dabei, wenn man das behändisch macht, wirklich sich zu überlegen, was braucht man alles. Also irgendeine Bibliothek X, dann muss man die erst runterladen, kompilieren, dann stellt man fest, dass die braucht aber nochmal eine andere Bibliothek. Und dann muss man diese ganzen Abhängigkeiten erstmal auflösen. Und gerade für sowas ist eben ein Paketmanager unter anderem da, dass der das weiß, auf irgendeine magische Art und Weise, die man vielleicht noch klären kann. Und dann einfach, da sagt man, installiert die Software X und dann weiß der, okay, ich brauche Bibliothek ABC, lädt die runter, installiert die, dann ist Paket fertig. Also genau, das nimmt halt doch schon einiges an Arbeit ab.
Ja, das ist dann im Prinzip so vom Lauf her auch der Entwicklung, also dass man wegkommt von dieser vielen oft getanen händischen Zusammenstellen des Systems, dass man dann eher sagt, man hat eine standardisierte Software, also eben ein Paketmanager, der sich genau um diese Sache kümmert, bei denen dann im Hintergrund, ich sage jetzt mal im einfachsten Fall, so ein Make-Install steckt. Paketmanager heißt natürlich eben auch, wenn er irgendetwas verwalten soll, wenn er halt irgendwas managen soll, dann muss dieses irgendwas auch da sein. Bei Make-Install gibt es das nicht, da gibt es keine irgendwie so Zwischenstufe oder sowas. Das ist einfach, man hat den aktuell kompilierten Quellcode, man hat im Prinzip die Binaries bei sich in einem Verzeichnis liegen, Make-Install und das verstreut diese Dateien dann einfach über das System. Im einfachsten Fall ist das völlig ausreichend, wenn man so eine Mini-Software, seine eigene Software, wie auch immer pflegt. Aber wenn es dann im Prinzip größer wird, wenn man sagt, man möchte die Software verteilen auf mehrere Rechner oder man möchte zum Beispiel mehrere Versionen dieser Software in irgendeiner Form archivieren, haben oder eben auch abwechselnd installieren können. Man möchte unter Umständen auch verschiedene Formate oder Ausprägungen im Prinzip dieser Software. Vielleicht das eine mal mit einer GUI, das andere mal ohne GUI, das eine mal mit Qt, das andere mal mit GTK oder diversen Dingen, dass man eventuell diese unterschiedlichen ja, eben Ausprägungen, Geschmäcker hat und dass man das eigentlich auch eben eher in einer Form haben möchte, die man leicht in dem Sinne installieren, aber dann am Ende auch deinstallieren kann. Und da bietet sich so ein bisschen mit als einfachstes System, also als einfachster Ansatz an, einfach ein Archiv. Also klassisch sind ja unter Unix diese Tape-Archives, also diese TAR-Archive oder TAR-Dateien.
TAR-Dateien.
Ja, die TAR-Dateien.
Genau. So was wie das HTTP-Protokoll oder der HIV-Virus.
Ja, genau. Richtig. Und also entweder diese Tape-Archives oder natürlich noch primitiver die einfachen Archives. Also es gibt auch noch das Tar ohne T.
Wobei, ich glaube, da gibt es ja so eine recht bekannte Distribution, die das intern verwendet. Das ist das Archive-Format. Genau. Da kommen wir vielleicht dann nochmal ein bisschen genauer dazu.
Wenn wir die Pakete mal auspacken.
Genau.
Genau, aber die Anfänge wären ja in dem Sinne, dass man sich seine Dateien, die man alle hat, die packt man zusammen in so eine TAR-Datei. Unter Umständen jagt man das Ganze nochmal eine Komprimierung drüber, sodass nochmal ein GZ hinten dran landet an Dateinamen. Und dann kann man die Datei einerseits, also diese TAR-Datei, beiseite legen, archivieren, aber kann sie in dem Sinne leicht verteilen auf andere Rechner oder eben auch ins System hinein installieren. Das, was bei einem TAR in dem Sinne aber schon fehlt, ist ja im Prinzip die Deinstallation.
Genau, das wäre jetzt so die erste Frage gewesen, wie installiere ich das? Muss ich das TAR-GZ dann löschen und alles ist gut?
Natürlich bietet Unix da auch wieder Mittel dazu, also die Shell hilft.
Ja.
Aber an der Stelle ist es nicht, dass TAR automatisch so ein Antar mitbringt oder ähnliches.
Die TAR vielleicht.
Oder die TAR.
Weil Antar ist ja in dem Fall, also würde ich ja das Enttarn, also das Auspacken verstehen. Dann. Also ich meine, das ist ja auch der Mechanismus, wie man das dann am Ende installiert, dass man einfach sagt, hier, ich sage TAR X und extrahiere quasi die Dateien, die drin sind, und dann werden die einmal quer über das Dateisystem verstreut. Also so ist zumindest die Idee. Also gibt es ein paar Dateien, die nach User bin, vermutlich wandern dann ein bisschen was nach
etc.
Das ist sozusagen erstmal der Weg, aber die dann wieder runter zu kratzen, und das ist ja die Diskussion, genau, die du gerade angefangen hast, das wird dann schon ein bisschen schwieriger.
Hätte ich jetzt nicht gesagt.
Okay.
Ich hätte jetzt im Prinzip kurzerhand die Kommandozeile formuliert, tar-tf. Im Prinzip gibt mir den Inhalt der tar-Datei aus, das heißt, ich kriege einfach nur eine Auflistung der einzelnen Dateinamen. Und unter Umständen ein X-Args RM.
Genau.
So. Also da muss man natürlich auch noch ein bisschen Vorsicht walten lassen, weil unter Umständen ist nämlich genau Verzeichnisse eingetragen. Das würde dann im Prinzip dazu führen, dass dann, also wir haben ja netterweise unserem RM kein R mitgegeben, sodass er also sich an Verzeichnisse nicht ranwagen sollte.
Ja.
Entsprechend ein paar Fehler spucken, aber eben diese Verzeichnisse nicht beseitigen. Ich sag mal, im schlimmsten Falle, und wenn man sich da etwas, wenn man eine nette TAR-Datei hat, in der unter Umständen Punkt enthalten ist, oder ganz und gar, wie es hier wahrscheinlich notwendig wäre, ein Slash-Verzeichnis, das Hauptroot-Verzeichnis, und man dann im Prinzip RM-R damit füttert, dann könnte da so ganz viel verschwinden von der Platte.
Genau. Aber und selbst, ich meine, auf der anderen Seite ist es ja oftmals so, dass auch vielleicht das Paket ein eigenes Verzeichnis anlegt. Mhm. Und das willst du ja dann auch weg haben, wenn du das deinstallierst.
Genau.
Also User Share Doc wäre vielleicht sowas, ich meine, das muss zwar auch nicht einheitlich sein, aber es könnte sein, dass sagt, ich mache User Share Doc Paket A und lege da meine ganzen Hilfsdateien rein. Und dann, wenn ich das deinstalliere, würde ich auch gerne das Verzeichnis wieder weg haben wollen. Also das einzelne Verzeichnisse will man vielleicht gelöscht haben und andere will man nicht unbedingt gelöscht haben. Insbesondere Slash.
Genau. Und das führt letztendlich dann, also wenn man dann jetzt anfängt, so ein bisschen bastelt, wäre im Prinzip so meine nächsten Ideen, dass man das mit einer Weilschleife jetzt macht und so per zeilenweise halt die Namen ausliest, dann daraufhin prüft, ist das eine Datei, dann weg, ist das ein Verzeichnis, dann prüfe, ob es leer ist, dann löschen, ansonsten lassen und so weiter. Das sind ja dann letztendlich auch schon die Schritte, die in Richtung eines Paketmanagers gehen. Der sich dann im Prinzip mit mehr Intelligenz einfach um solche Aufgaben kümmert, wie eben hinzufügen. Denn da sind auch die TAR-Archive die TAR-Dateien etwas gefährlich. Denn bei Doppelungen oder sowas, der grundlegende Ansatz ist im Prinzip von so einer TAR-Datei, also von so einem Archiv, wie es klassischerweise halt einfach aufs Band geschrieben wurde, eine Datensicherung anzulegen. Und wenn ich diese Datensicherung zurückspiele, ist eben auch der Ansatz, diese Datei zu überschreiben, gegebenenfalls. was natürlich hier wiederum zu Konflikten führen kann. Also bei Verzeichnissen nicht, aber eben bei genau bei Dateien kann auch das Entpacken einer TAR-Datei dazu führen, dass unter Umständen von mir bereits für eine vorhergehende Version gemachte Anpassung an einer Config-Datei oder sowas wieder verloren sind.
Mhm.
Und das sind dann eben auch wiederum mit Aufgaben, worum sich ein Paketmanager kümmert, dass er an der Stelle unter Umständen eine Konfliktauflösung vornimmt und diverse andere Sachen. Oder eben, dass er im Voraus eine derartige Prüfung vornimmt und dann auch entsprechend warnt und die Durchführung verweigert.
Und ein Problem, was ich hier immer noch sehe, wenn du das so, also wenn man so mit diesen Target-Z-Dateien oder TAR-Dateien arbeitet, das, was wir vorhin angesprochen haben, die Abhängigkeiten. Also es kann halt sein, dass du noch vorher drei andere Pakete installiert hast und der Weg installiert zwar das Hauptpaket, aber die drei anderen, das muss ich halt irgendwo wissen. Also ich muss mich irgendwie noch dran erinnern, muss irgendwie so einen Zettel an meinen Monitor kleben. Ich habe damals Paket A installiert und damit da auch noch Paket CDF oder sowas. Und also die würden dann unter Umständen auf dem System bleiben, die Dateien. Und wenn ich halt öfters mal was Neues installiere, dann wird die Festplatte zugemüllt.
Das, beziehungsweise es würde eben auch automatisch nicht nachgezogen werden.
Und das außerdem, genau.
Aber eben vom Kernansatz her, wenn man im Prinzip so die Entwicklung verfolgt, ist das ja auch also ist das an der Stelle einfach noch nicht gegeben. Also die Evolutionsstufe ist an der Stelle noch nicht genommen. Und man bewegt sich aber da schon mal auf einem recht guten Ebene. Also in dem Sinne, wer so Softwareentwicklung betreibt, für den mag sowas auch mit ein leichter Schritt vor allen Dingen sein. Also ich kann es jetzt gerade praktisch sagen, eben aus einer laufenden Entwicklung, wo ich auch ganz einfach am Ende einer Entwicklungsversion, zack, einfach das zu installierende Archiv zusammenstelle. Und an der Stelle wird das mit archiviert, also beiseite gelegt, um im gegebenen Fall nochmal konkret darauf zurückgreifen zu können, beziehungsweise eben um das genau als Verteilungsmedium zu verwenden.
Ja. Nun, also heutzutage ist ja ich weiß nicht, in meiner Welt zumindest ist es recht üblich, dass man so irgendwie mit Jenkins zum Beispiel so Continuous Integration macht, wie es so schön heißt. Das heißt, jemand checkt irgendwie Code ein, dann wird der Code auf gewisse Eigenschaften geprüft zum einen, dann wird geguckt, kompiliert der Code. Und eventuell wird dann so ein Archiv halt erzeugt. Und dann kann halt jemand, der das vielleicht aber mal ausprobieren will, einfach sich das Archiv nehmen, installieren und gucken, funktioniert das. Also ich meine, auch Mozilla macht ja diese Nightly Builds zum Beispiel, die man sich einfach installieren kann. Und das ist ja von der Idee her auch sowas Ähnliches.
Und eben für die einfachen Dinge, sagen wir mal so, ist das der erste Schritt, wenn man sich in diese Richtung begibt. Aber wie wir jetzt auch schon mehrfach mitgebracht haben, die Beispiele, es sind diverse andere Fragen ringsherum, die sich einfach um so eine Paketverwaltung ergeben. Und am Ende ist da eben eine TAR-Datei, also ein derartig einfaches Archiv, was einfach nur die Menge der Dateien enthält, nicht ausreichend. Das in dem als Distribution ist mir eigentlich nur Slackware geläufig, die mit TAR einen derartigen Dateiaustausch betreiben. Aber andere Pakete oder andere Distributionen sind im Prinzip dann bei Zeiten dazu übergegangen, beziehungsweise es gab, soweit ich es im Prinzip jetzt so mitgelesen habe, einfach in den 90er Jahren die zwei Hauptentwicklungen der Paketformate, die dann entstanden sind, die genau im Prinzip all diese Zusatzfunktionen mit übernehmen. Also wo allein schon dieses Paket, der Klumpen, den ich da geliefert bekomme, diese ganzen Zusatzinformationen mitträgt, wie sie Jens im Prinzip aufgezählt hatte, was die Abhängigkeiten sind, aber im Prinzip auch dahingehend, so was überhaupt grundlegend, welche Version steckt da drin? Paketname natürlich, auch solche Informationen. Mhm. Wer ist gegebenenfalls Ansprechpartner? Also gibt es einen Kontaktmöglichkeiten zu dem Ersteller dieses Pakets oder ich sag jetzt mal Verantwortlichen.
Und bei GNU Linux ganz wichtig, ist die Lizenz. Also diese Information ist auch oft da mit enthalten.
Ja.
Genau, aber die zwei Hauptentwicklungen, die du gerade angesprochen hast, sind vermutlich der damalige Red Hat Package Manager, RPM.
Genau.
Und das andere habe ich vergessen.
Okay, dann müssen wir sonst müssen wir da auch nochmal kurz googeln.
Zu unwichtig, müssen wir mal googeln, genau. Das hat sich nur durchgesetzt, das andere Format.
Wobei ich in dem Sinne sagen muss, ja. Also es ist ja erst das RPM, wenn wir das in dem Sinne aufgreifen, das hat sich ja in dem Sinne über mehrere Distributionen verbreitet.
Genau. Es ist, also wie der Name schon sagt, es stammt halt von Red Hat ab. Also der ursprüngliche Name war meiner Erinnerung nach wirklich Red Hat Package Manager. Und daher kommt auch diese Abkürzung RPM. Und irgendwann wollte man aber diesen Namen Red Hat loswerden, oder eben, also in dem negativen Sinne, aber wirklich loswerden, weil eben SUSE und diverse andere Distributionen das mit einsetzen. Und deswegen ist es dann irgendwann umbenannt worden in RPM Package Manager, also so ein rekursives Akronym dann.
Ich hatte es heute im Prinzip nochmal mitgelesen, es war einfach die Bestrebung, etwas zu standardisieren und mit Namen, also rechtlich geschützten Namen, ist eine Standardisierung immer erschwert bzw. nicht möglich. Weshalb dann auch viele, viele Firmen auch in anderen Bereichen genau diesen Schritt gegangen sind und haben die Namen rausgekratzt aus derartigen Dingen. Und eben genau an der Stelle hat halt Red Hat dann auch irgendwann, und zwar im Rahmen dieser Linux Standard Base Definition, haben sie begonnen, aus dem RPM, aus dem Langnamen eben genau das Red Hat rauszunehmen und haben sich da hier dieses lustig rekursive Akronym ausgewählt. Und zwar eben RPM Package Manager, der sich eben genau darum kümmert, dass die RPM-Pakete verwaltet werden. Ja, und an dieser Stelle ist eben der, aus der Red Hat-Ecke das Ganze gekommen, entstanden. Aber wurde im Prinzip auch mit übernommen von SUSE.
Ja, da wäre es andere noch. Also Mandriva.
Genau.
Ich weiß nicht, heißt Mandriva eigentlich noch Mandriva? Das ist halt auch, also ich glaube Mandriva, das war so ein französisches Linux, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, doch. Die heißen nicht mehr Mandriva, sondern die wurden doch dann Magaya. Magaya. Aber dieses RPM-Format wurde mehr oder weniger von diversen und das im Prinzip jetzt auch nur im Prinzip vom Gelesenen, was ich hier wiedergebe, auch von kommerziellen Unix-Systemen adaptiert. Dass die, es war wohl AIX, die auch irgendwann das RPM-Format mit übernommen haben und unterstützt und verwendet in dem Sinne für ihre Distribution, aber eben auch in andere Systeme. Dass ich glaube, auch beim Solaris oder sowas war eine grundlegende Unterstützung mit dabei. Es hat sich in dem Sinne stärker verbreitet als eben der Konkurrent, das Debian-Package, das DEB-Paketformat, was sich mal bös gesagt nur innerhalb der Debian-Welt und der Debian-Derivate-Welt bewegt. Also alles, was im Prinzip in irgendeiner Form von Debian abgeleitet ist, unterstützt in dem Sinne das DEB-Format. Hm. Also Ubuntu
ich wollte gerade sagen, das kann man jetzt nur wieder sehen, wie man will.
Ja.
Also wenn man jetzt guckt, was also Red Hat und SUSE, Magaya, Mandriva und was die an Benutzerbasis haben und vielleicht was Ubuntu und Debian etc. also an Benutzerbasis mitbringt, könnte man sagen, rein anhand Benutzerbasis würde ich vermuten, hat sich eher das DEB-Paket durchgesetzt. Und auf der anderen Seite quasi die Verteilung, das, was ich ja gerade sagte, dass es sogar in diese kommerzielle Unix-Welt mit eingedrungen ist, das RPM-Format, spricht natürlich hier eher für das RPM-Format. Also das ist halt, ich würde vermuten, dass es da irgendwo wieder Glaubenskriege gibt, die ich aber auch noch nie nachgegoogelt habe, was jetzt besser und schöner und toller und besser verbreitet und so weiter ist. Also wer da sich ein bisschen für Traben interessiert, kann da sicherlich genügend viel Glaubenskriege auch zu RPM und DEB irgendwo in Mailinglisten und sonst wo finden.
Das, wobei es bestehen beziehungsweise es bestanden. Also natürlich, also auch technische Unterschiede, richtig. Wo man auch faktisch sagen konnte, das eine Format hatte dem anderen Format etwas voraus. Und ähnliches. Also das ist natürlich im Prinzip auch, beide Formate unterliegen einer Weiterentwicklung. Das ist nicht irgendwie jetzt, also TAR hatte auch eine Weiterentwicklung, da wo es dann letztendlich um Namen und Namenslängen und solche Dinge ging, weil dann entweder Bänder langsam mal groß wurden oder Bänder einfach aus der Mode kamen und diese komischen TAR-Dateien auch einfach nur auf einer Festplatte abgelegt wurden und dementsprechend dann auch vielleicht Terabyte-Größe erreichen konnten, womit man sich wieder um andere Probleme Gedanken machen musste, wie Adressierung und solche Dinge. Ja, aber im Kern ist TAR ziemlich stabil. Also es ist nochmal eben aufgebohrt worden durch dieses GNU-TAR, aber im Wesentlichen sind da nicht viele neue Sachen hinzugekommen, wohingegen aber diese anderen beiden Formate, also RPM und DEP, schon noch auch angepasst wurden und an die Anforderungen der neueren Zeit mit angepasst wurden, was da im Prinzip alles kam.
Weißt du eigentlich, wann das DEP-Format entwickelt worden ist?
Gleich mit zu Anfang, also das müsste mit 94, hätte ich jetzt gesagt, gekommen sein.
Weil so rein vom Gefühl her würde ich auch sagen, dass das DEP-Format ist wesentlich, also ist älter als RPM. Weil ich hatte jetzt gerade nochmal versucht, hier bei den diversen Wikipedia-Seiten nochmal nachzulesen, aber da fehlt halt bei DEP dann Datum und bei RPM wird irgendwie 95 als so Entwicklungsjahr genannt.
Bei RPM und muss mal gucken, was im Prinzip beim Debian als Entwicklungsjahr, aber ich glaube, das war so 92.
Oh, also ich rein, na gut, ich, also vermutlich täuscht mich da mein Zeitgefühl.
Nee, 93 steht hier.
93.
So, und gleich mit zu Anfang sind, müsste auch das Paketformat selbst mit entstanden sein. Du könntest natürlich fieserweise mal bei DPKG gucken, was eben genau, ich sage jetzt mal, ein Teil des Paketmanagers ist. Das ist nämlich so das Interessante, was mir dann mit in der Recherche zu der Sendung, also mit dem Auseinandersetzen des Themas aufgefallen ist, dass wir eigentlich bei dem Paketmanager unter Umständen gar nicht so um eine einzelne Komponente reden, sondern es ist eben, ich sag mal, in dem Debian-Sinne oder vor allen Dingen beim SUSE fiel mir das auf, nämlich immer eine zweigeteilte Geschichte. Das, womit man, und ich greife das jetzt einfach mal an der Stelle auf, bei SUSE arbeitet, ist ja das JAST. Also in dem Sinne ist, wenn man irgendwelche Pakete installieren will, dann macht man das nicht unbedingt von Hand irgendwie, dass man, also, oder man kann geht man im Prinzip, machen. Ja, aber man sagt da eigentlich nicht RPM irgendwas.
RPM-I. Ah. Also die Software, die sozusagen da arbeitet, heißt halt auch RPM, also.
Genau.
Genau.
Das macht es uns dann bei Debian etwas leichter, die haben das DEB-Format und den DPKG als das Programm zur Verwaltung der DEB oder der installierten Software auf dem Rechner eigentlich ist es. Ja.
Wobei gerade bei Debian, ich denke, der Endbenutzer kommt dann eher sowas wie, also so mit wie Programm wie Synaptic oder
Aptitude.
Eine Aptitude ist wahrscheinlich schon wieder zu abgefahren. Also, aber Aptitude oder apt-get ist noch vielleicht das eher Äquivalent zu RPM, was man sozusagen auf der Benutzerseite hat. Also ich meine, gut, man kann das auch mit, ja doch, also so eine Mischung aus DPKG und apt-get vermutlich ist so
genau
das, was
RPM. Weil das RPM kann ja noch wesentlich mehr, also bei Debian ist im Prinzip so an einer gewissen Stelle eher Schluss. Aber ich greife jetzt nochmal die Illustration beim SUSE auf. Also dass man bewegt sich im Prinzip in einem zusätzlichen Programm, was sich eben mit um die Verwaltung der Quellen kümmert. Denn die Geschichte ist ja, dass für eine Distribution liegen die Pakete ja immer an einem gewissen Ort. Wenn ich eine Installation vornehme, dann bin ich da gerade auf meiner Insel. Und um im Prinzip an die entsprechenden Pakete der Distribution ranzukommen, müssen natürlich diese auch in irgendeiner Form bekannt gemacht werden. In der Regel sind es irgendwelche Einträge von URLs in bestimmten Dateien. Aber genau solche Sachen, im Prinzip die Verwaltung der Paketquellen, das übernimmt dann zum Beispiel dieses JAST. Oder eben als analog im Prinzip bei den Debian dann entweder händisch oder eben über Synaptic. Und solche Werkzeuge kann man dann auch die Paketquellen verwalten. Dann wird natürlich diese ganzen Paketquellen müssen in irgendeiner Form indiziert sein, dass man damit auch sinnvoll einfach arbeiten kann. Denn bei einer Distribution drehen sich, also reden wir ja bei Paketen nicht um irgendwie 10 oder 20 Stück, die man alle noch leicht überschauen kann, sondern da geht es dann in Größenordnung von Zehntausenden und ähnliches. So dass man an der Stelle also einfach für die Arbeitsweise eine gewisse Optimierung benötigt, aber natürlich eben auch, dass solche Werkzeuge zur Verfügung gestellt werden, wie Durchsuchen. Ich suche ein bestimmtes Paket, weiß zwar nicht so genau, wie das Ding heißt, aber irgendwie war da ein A, ein I und ein U im Namen zum Beispiel.
Genau, da findet man dann noch recht viel.
Recht viel, ja, wahrscheinlich aussagekräftige
Ergebnisse. Oder vielleicht so bei Debian und vermutlich auch anderen Distributionen, wenn man sich noch so halbwegs erinnert, dass da ein Perl im Namen war. Ich denke, da kriegt man auch ein paar tausend Pakete dann vor die Füße geworfen.
Ja. Wobei man da natürlich auch einfach, also ja gut, okay, wenn Perl im Namen war, hilft einem das recht wenig. Wenn man auch weiß, dass es eine Bibliothek war, hilft einem das recht wenig. So ein bisschen Inhalt sollte man schon noch klassifizieren können.
Ja. Aber und meistens kann man ja auch gut nach, also zum einen nach Namen suchen, das ist halt, also wenn man so die konkreteste Erinnerung noch hat, ist das am hilfreichsten oder hilfreich. Und ansonsten kann man oft eben auch nach der Beschreibung suchen und dann vielleicht auch hier noch was finden.
Genau. Und das sind im Prinzip dann so mehr oder weniger die Aufgaben, die so ein höher gelagertes Programm in dem Sinne mit erfüllt, wo man solche Möglichkeiten hat, wie eben Paketsuche, Paket oder die Repository-Verwaltung, also die Paketquellenverwaltung und ähnliches, beziehungsweise...
Also, was mir jetzt noch gerade noch einfällt, was für mich auch hin und wieder recht wichtig ist, ist quasi so eine Reverse-Suche. Ich habe in meinem Dateiverzeichnis irgendwie eine Datei gefunden, die irgendwie Alpha, Beta, Gamma heißt und ich weiß nie, zu welchem Paket die gehört und wie die auf meinen Rechner gekommen ist. Und da bietet mir halt auch bei Debian zumindest, der Paketmanager und auch bei RPM, eben die Möglichkeit, die Datei zu nehmen und zu sagen und dem zu sagen, lieber Paketmanager, sag mir doch mal, zu welchem Paket gehört denn diese deine Datei. Und dann sagt er mir, okay, das gehört zum Paket griechische Buchstaben oder sowas.
Okay, ich wollte mich jetzt gerade fragen, wie machst du das bei Debian?
Bei Debian, das ist bei mir immer so eine Suche, also dbkg-kleines oder großes.
Nee, großes.
Ja, genau, ich probiere das immer aus und manchmal klappt es, dass ich richtig auf Anhieb habe.
Okay, nee, das war im Prinzip genau, sagen wir mal so, der Unterschied. Diese eigentliche Dateiverwaltung übernimmt eben das dpkg und apt-get, was man dann oder höher ansiedelt oder aptitude, synaptic und diese diversen anderen Paketquellen, Verwaltungsprogramme und ähnliches, die kümmern sich ja eigentlich eher um die Beschaffung der Pakete, also das Laden von den Surfern und dann den Aufruf von dpkg mit den entsprechenden Parametern, um die Installation vorzunehmen.
Ja. Ja gut, also ich meine, ich weiß jetzt, wo du jetzt gestolpert bist, also mit apt-get geht das vermutlich nicht, also ich weiß es, wüsste zumindest nicht, wie das gehen sollte und auch mit anderen Sachen, also aber sozusagen in der praktischen Arbeit unterscheide ich jetzt nicht, also das ist für mich alles der Paketmanager, auch der dbkg und apt-get und aptitude und sonst was ist für mich halt sozusagen in meiner vereinfachten Welt dann die der Paketmanager.
In dem Sinne, ja, mir fällt im Prinzip auch keine irgendwie sinnvolle Unterscheidung oder auch so eine Grenzlinie in dem Sinne ein. Aber eben, ich sage es mal eben beim dpkg und apt und ähnlichen hat sich da so eine Grenze gezeigt, wo einfach das dpkg sich um die Installation, um die Verwaltung der Dateien auf der Platte, also um das konkrete Ausführen kümmert. Und darauf aufbauend sind wiederum andere Programme entstanden. Das ist nämlich dann wiederum das, wo ich sage, da guckt einen wieder mal dieses Unix-Prinzip an.
One Tool, One Shop.
Ja, genau.
Oder umgekehrt, One Shop, One Tool.
Richtig. Wo man einfach dann schon alleine durch diese Spaltung es geschafft hat, wiederum Vielfältigkeit bieten zu können. Das einfach hier, ich sage jetzt mal, wenn das Ganze alles ein Klumpatsch wäre, nennen wir es einfach mal den Microsoft Installer.
Beziehungen zu real lebenden Personen sind rein zufällig und unbeabsichtigt.
Das ist dann so eine ominöse Welt und da, ja, da ist dann einfach so die Grenze. Und also es gibt für diesen Installer gibt es auch Kommandozeilen-Tool, über das man das verwalten kann bei Microsoft. Ja, aber eben jetzt mit dem Blick wieder in die Linux-Landschaft. Es hat sich einfach eben, wie zum Beispiel beim Debian ganz konkret gezeigt, dass dann auch andere Oberflächen, andere in dem Sinne Bedienungshilfen für den Benutzer entstanden sind, sei es grafischer Form, sei es im Prinzip auch, ich sage jetzt mal, auf der Kommandozeile so ein bisschen grafisch bedienbar oder dieses Terminal, diese Terminal-Grafik, was so beim Debian so mit Aptitude der letzte Wurf war und in die und aber im Prinzip auch diese reinen Kommandozeilen-Tools so für apt-get und ähnliches, wo ich auch dann schon wieder diverse Interessenslagen bediene. Einerseits im Prinzip den GUI-Benutzer, also der vielleicht eher mit der Maus arbeitet als mit der Tastatur, aber im Prinzip auch irgendwelche skriptbasierten Dinge. Das ist zum Beispiel auch ein wahnsinniger Vorteil, dass ich dann skriptbasiert mir einfach eigene Programme schreiben kann, die dann eine unter Umständen Installation und ähnliches vornehmen. Also im also so als Beispiel einfach in die Richtung gehend, per SSH sich auf einen Rechner anmelden, eine Installation durchführen, einen Check durchführen und das Ganze bitte auf 20 unterschiedlichen Rechnern gleichzeitig. Das sind im Prinzip dann auch wiederum die Möglichkeiten, die aus dieser, ich nenne es jetzt mal im Prinzip Aufspaltung, entstanden sind, dass man an der Stelle die Dinge unterschiedlich einfach betrachtet, die das die Arbeit mit den Paketen, also die Installation, Deinstallation und Konfliktauflösung untereinander, aber im Prinzip auch das Beschaffen der Pakete in einem anderen Programm, was es im Prinzip beim Debian mit dem apt oder mit diesen ganzen aufgesetzten Dingen ist. Und an der Stelle hat man dann eben solche die beiden Dinge spielen halt einfach miteinander zusammen, bilden dann am Ende eben den Paketmanager, wenn man es dann so will. Ja, und wenn wir im Prinzip jetzt einfach mal, weil es, also für mich ist natürlich der als Debian-Benutzer und auch Leiter ehemaligen Debian-Maintainer, also bei mir ist das jetzt, es ist einfach eingeschlafen, okay. Die Zeit fehlt und alles, also beziehungsweise auch der Anlass. Früher habe ich einfach die Software im Prinzip mit betreut, die du
benutzt hast.
So, und heute habe ich in dem Sinne keine Software mehr in dem Einsatz, wo irgendwelcher Handlungsbedarf ist oder sowas. Also es waren jetzt im Prinzip, dass ich wieder zu einigen Sachen irgendwelche Patches oder sowas. Aber dann kannst du die halt an den bestehenden Paketverwalter richten.
Wie ist denn deine praktische Erfahrung? Werden die Patches dann auch irgendwann mal eingespielt?
Es gibt eine wahnsinnig große Varianz, die sich im Rahmen von 10 Jahren mindestens bewegt.
Das ist eigentlich so meine Erfahrung und das, was mich persönlich so stört, ist, dass viele Bug-Reports, die ich dann irgendwie in einem Debian-Bugträger finde, Jahre alt sind, zum Teil manchmal auch nur triviale Bugs sind, also auch eigene, also Bugs, die ich mal eingestellt habe, die manchmal auch trivial durch irgendwie Sachen lösbar sind und wo ich auch vielleicht ein Patch mit dazugehängt habe, die hängen dann unbearbeitet in dem System rum und das, ich meine, nicht nur bei Debian, aber bei diversen Bugträgern halt massiv auf.
Ja, es ist total erstaunlich. Ich hatte letztens wieder mal einen Bug, ein Bug-Report, auf den reagiert wurde, ich glaube, das war so nach 6 oder 8 Jahren, wo dann auch ganz regulär mein Patch, also mein Vorschlag von damals, übernommen wurde. Ich kann mich noch daran erinnern, dass das damals ein wahnsinniger Kampf war und alles, weil den Vorschlag, den ich da gemacht hatte, der war halt, der passte nicht in dieses alte Konzept rein. Okay. So. Und mittlerweile hat sich aber die Welt weitergedreht. Also das ist das, vor 3 oder 4 Jahren, glaube ich, haben wir /run bekommen. Das gab es vor 8 Jahren noch nicht. Und dementsprechend waren auch damals noch so gewisse Dinge nicht möglich. Also konkret ging es da um so eine Geschichte, dass in etc, in dem Verzeichnis für Konfigurationsdateien, wurden eben auch Dateien abgelegt, die Laufzeit, Laufzeitkonfiguration beziehungsweise die von dem den Status des laufenden Programms enthielten. War verständlich in gewisser Weise, weil dieses Programm zu so einem Zeitpunkt gestartet wurde, da war noch nicht garantiert, dass eben /var vorhanden war. Schwierige Sache. Letztendlich hat auch dieser Konflikt, diese Fragestellung an diversen Stellen, die einfach aufkamen, dazu gegipfelt, dass /run entstanden ist. Also das ist auch interessant in anderer Hinsicht, denn ich habe letztens durch einen Arbeitskollegen wesentlich intensiveren Einblick in Arch Linux bekommen und die sind noch einen ganzen Zacken brutaler geworden. Mhm. Und die haben /bin, /userbin zusammengeworfen, inklusive, und das ist das, was ich eigentlich nicht so... Die haben jeweils, also es gibt eigentlich bei denen nur noch ein Verzeichnis, wo die ganzen Binaries drinne liegen. Das Einzige, was die getrennt pflegen, ist user-local-bin und user-local, also inklusive user-local-s-bin. Die haben, kennen in dem Sinne nur noch zwei Orte.
Aber ich meine, was macht das für einen Unterschied? Also jetzt, ob ich jetzt sozusagen bin und s-bin getrennt oder zusammen pflege, der Unterschied ist ja an sich gar nicht so schlimm, weil auch als Nutzer kann ich diese S-Bin-Sachen immer aufrufen. Also die sind mir jetzt auch nie verwehrt. Ich muss halt nur als Nutzer explizit hinschreiben, /S-Bin,
genau,
diffconfig oder sowas.
Ja, keine Ahnung, was ich. Oder du packst sie halt grundlegend in deinen FAT rein. Aber bei vielen dieser Programme sind sie eigentlich nur für administrative Aufgaben gedacht. Also wenn man diese Welt im Prinzip spaltet in die Benutzer, die das System administrieren oder administrative Tätigkeiten übernehmen und die Leute, die im Prinzip das System benutzen, im Sinne von damit arbeiten, dann finde ich schon, dass diese Trennung gegeben ist. Also dass so der Standardbenutzer ifconfig, sondern IP aufruft oder...
Oh Jörg, das ist schon modern, er nutzt IP. Ich bin noch so in der... Hab ich noch an diesen komplizierten Befehlen noch nie gewöhnt. Nein, Quatsch. War nur ein Scherz. Okay. Aber ifconfig ist so irgendwie so in Fleisch und Blut übergegangen, deswegen ist das... Also wir jetzt überlegen hier, keine Ahnung, IP-Link, Set, ETH0 ab. Das ist ifconfig, ETH0 ab ist irgendwie... Oder eine Eigenstelle ist ja if ab, ETH0, würde man bei Debian geschrieben haben.
Ja, gut.
Es geht leichter vor der Hand.
Okay.
Das sind zu viele Einzelworte, die man sich merken muss bei IP.
Ah, nee, das ist wiederum das Fiese oder das Schöne. Bei IP kann man das abkürzen, solange es eindeutig ist.
Ja.
Also IPL, Leerzeichen L oder IPL, Leerzeichen S, ETH0 ab.
Ja.
Und solche Geschichten. Ja. Was natürlich dann auch wiederum zu kryptischen Geschichten führt.
Genau. Aber man kann sich ja so ein Wrapper-Skript schreiben oder einfach eine Shell-Funktion, die einfach if up mit Dings nimmt und das einfach dann umwandelt in IP-Link-Set irgendwas
oder ab. Das
und
genau
dann ist man wieder auf
klassisch so. Klassisch wieder ein Alias definiert.
Ist man.
Genau.
Ja, aber was. Was ich eigentlich sagen wollte, also ich meine, bisher hast du das diese Trennung ja jetzt auch nie gegeben. Ich meine, du hast so eine Security by Obscurity, in dem du halt diesen Pfad damit vorgeben musst.
Aber ich sehe das eigentlich weniger als Security-Geschichte, sondern eher als eine Nerv-Geschichte. Also wenn man solche Geschichten, also sowas verwendet wie Tab-Completion oder ähnliches. Also es ist, finde ich, halt eine thematische Gruppierung der Programme.
Muss ich mal böse sagen, stell doch deine Shell ordentlich ein. Also ZSH kannst du so einstellen, dass die nur die Sachen komplettiert, die wozu du denn auch Rechte hast. Also wenn du IFC meinetwegen eingibst als normaler Nutzer, würde der in dem Falle ifconfig, also je nach der Einstellung komplettieren. Also nee.
Ja, weil es nicht im Pfad liegt.
Aber nee, wenn doch, auch beide wenn ich zum Beispiel in varlib mich bewege und sag mal, ich habe ins Verzeichnis varlib abc, habe ich Rechte, die zu betreten, und varlib AC darf ich betreten und mache varlib A-Tab, dann, also ich kann die Konfigurationsoption nicht aus dem Kopf sagen, aber auf alle Fälle gibt es ja die Möglichkeit, dass er erstmal das eine komplett, also hier
vorschlägt
und ausführt. Und erst wenn du dann nochmal Tab und nochmal Tab drückst, dann rotiert er dann auch zu den nächsten, die zu denen du eigentlich kein Recht hast.
Aber das ich sage jetzt mal im Prinzip, diese Dateien unter /sbin und user/sbin habe ich ja auch die Dateiausführungsrechte.
Ach, sehr gut, das stimmt auch.
In der Regel scheitert es ja dann einfach nur bei der praktischen Ausführung, wenn er dann die entsprechenden Syscalls ausführen will, dass dann der Kernel sagt, du hier nicht.
Stimmt, hast recht. Das,
Und also ich sehe eigentlich das als eine thematische Trennung.
Okay.
Es ist halt eine Schwierigkeit, weil ganz einfach viele dieser Befehle auch ernsthaft und in einem ausreichenden Umfang von einem regulären Benutzer genutzt werden können, also ohne Super-User-Rechte. Also aber eben bei Arch habe ich beobachtet oder habe ich gezeigt bekommen, dass das alles zu einem großen Verzeichnis vereint wurde.
Hast du jemals probiert, hier den Pfad auch zu erweitern bei dir auf User S-Bin und S-Bin?
Die haben Symlinks dort einfach.
Dir in deiner normalen täglichen Benutzung.
Ja, immer. Habe ich immer drin.
Aber dann hast du ja jetzt schon das Problem, was die auch haben, sozusagen. Also da hast du ja jetzt auch die Trennung gar nicht.
Jetzt, genau. Ich habe bei mir in meiner Arbeit auch nicht die Trennung. Aber es ist jetzt im Prinzip schwierig zu sagen, aber den Benutzern, denen ich immer ein Linux-System einrichte, den stelle ich das natürlich nicht ein.
Okay.
Also ich sag mal, wenn mir im Prinzip dann so eine Fehlermeldung nicht genügend Rechte oder sowas entgegenspringt, dann ist mir klar,
was sagst du, fahr nach Dresden zur Begida-Demonstration da. Gibt's kleiner Schatz nochmal.
Da sind doch welche vorhanden.
Ja.
An der Stelle ist mir dann klar einfach, was zu tun ist oder was man machen kann. Aber umgekehrt würde ich halt dem Standardnutzer, der im Prinzip einen Webbrowser verwendet, der vielleicht LibreOffice und diverse Programme, der benötigt eigentlich nicht Zugriff auf Konfigurationsprogramme für die Hardware oder für
das Betriebssystem. Aber gerade der Nutzer wird auch nie damit in Konflikt kommen.
Nein.
Also dem kannst du quasi einen Knopf noch hinmachen oder ein Skript hinmachen, lösche alle Dateien auf meinem Rechner und zwar jetzt und so fort. Und er wird das nie anklicken, weil er ja immer nur auf sein OpenOffice und seinen Browser und sein sonst was klickt. Also er kommt ja gar nicht in der Regel nicht auf die Gelegenheit, da eine Shell aufzumachen und dann irgendwas einzugeben.
Aber es ist ja nicht nur die Shell, sondern dass ich im Prinzip, wenn der Firefox mir eine Datei runterlädt, für die er nicht weiß, was er machen soll, dann macht er mir ja auch Vorschläge, welche Anwendung. Und da kann ich ja unter Umständen sagen, eine Anwendung aus diesem Verzeichnis. Und da finde ich eben nicht 18.000 Einträge drin, sondern vielleicht nur 12.000 oder sowas. Es ist eine sehr philosophische Diskussion diesbezüglich. Ja. Also die Vereinigung von /usr und also was da im Prinzip alles zusammenfällt oder das im Prinzip /bin verschoben wird nach usr/bin, finde ich es ganz sinnvoll, weil die Notwendigkeit der Auftrennung für usr, also die Notwendigkeit von usr, vom wie es früher mal war, ist einfach heutzutage nicht mehr gegeben.
Ja. Das ist ja auch so eine Sache, die irgendwie historisch gewachsen ist. Also so die Geschichte sagte, dass es einfach an Festplattenplatz gelegen hat. Also dass die zuerst das BIN-Verzeichnis hatten und da haben sie ihre Dateien reingetan und irgendwann war das voll. Aber sozusagen auf diesen, ich glaube es war auch noch eine PDP-11 oder irgend sowas und da gab es halt nur die Möglichkeit, quasi noch eine andere Festplatte einzubauen und die wurde dann User, also USR-BIN und da lagen dann die anderen ausführbaren Dateien. Also angeblich ist das so gekommen, dass überhaupt diese Trennung von BIN und User-BIN ist einfach, hätten die eine größere Festplatte gehabt, würden wir heute nur ein BIN-Verzeichnis haben und das ganz toll finden.
Ja, weiß ich nicht, ob es wirklich, ob nicht eventuell noch andere Kräfte im Prinzip mit diese Trennung bewirkt haben, was so in Richtung eben Verteilung und Ähnlichem ging. Also, dass man unter /bin wirklich das Hauptzeug liegen hatte, also die Kernkomponenten des Systems, um ein System zum Laufen zu bringen. Und dann unter Umständen, was halt früher wesentlich beliebter war, per Netzwerk die zusätzlichen Dinge einbinden, also dass im Prinzip /usr über eine NFS eingebunden wurde über das dann letztendlich die eigentlichen Anwendungsprogramme und Ähnliches gekommen sind. Und von der Seite her kann ich mir auch gut vorstellen, dass das auch dort in irgendeiner Form favorisiert wurde, eine Trennung zu bringen. Das ist ja in dem Sinne auch, ich sage jetzt mal, die optionale Software oder sowas, die man sich noch installieren kann. mir ist in den letzten Jahren kein System untergekommen, wo mal dieses /opt-Verzeichnis mit Inhalt war.
Es sei denn, du füllst es halt selber.
Ja, genau. Mhm. Also die Standard-Linux-Installationen werden sich an diesem Verzeichnis nicht vergreifen. Ja. Das ist denen, glaube ich, auch per Standard untersagt. Also da dürfen die nicht rein, aber die selbst installiert, also ich habe auch noch nie irgendwie Software da unten in dieses Verzeichnis reingeschmissen.
Doch, habe ich schon gemacht. Ah.
Also da fallen mir nur im Prinzip diese à la Firefox Nightly Bundles ein.
Ich meine, das muss man auch sagen, also wenn ich mich jetzt korrekt nach File-System-Hierarchy-Standard gehalten habe, hätte das auch nicht da reingehört. Also an sich, sagen wir so, für den Puristen muss das auch nicht sein.
Ha.
Also, und auch, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch angelegt wird, aber es gab mal eine Zeit lang dieses /SRV-Verzeichnis.
Ja, das gibt es noch.
Das gibt's noch. Weil dort sollen ja auch irgendwie so SRV-Server-Dateien quasi.
Nee, Service.
Service, genau.
Genau, aber das ist eigentlich regulär, weil man hatte ja im Prinzip diese sehr komische /war-www. Problematik.
Genau.
Und wem gehört dieses Verzeichnis? Ja. Und wo kommen eigentlich derartige, ich sag jetzt mal, vom Nutzer bereitgestellte Dateien hin? Aber eigentlich müssen sie ja in einer Form von einem Dings verwaltet werden.
Ja.
Und damals das SRV-Verzeichnis, also ich nutze es in dem Sinn auch ernsthaft, dass ich mein SRV-JIT habe, also mein SRV-WWW, wo ich thematisch gruppiert eben für die diversen Dienste die Strukturen aufbaue.
Aber was liegt in dem SRV-Git dann drin, zum Beispiel?
Na, meine Git-Repos. Also das, wenn
Und die sind doch User-Repos. Warum liegen die in deinem Home?
Na, nee, in meinem Home liegt das Ausgecheckte. Also in dem SRV-Git Jörgs superrepo.git und da drin liegt ein Bear-Repository.
Achso, warum liegt das nicht in varlib-git?
Weil es dort nicht hingehört.
Okay.
Weil es ja nicht, das sind ja nicht die unter varlib liegen die Dateien, die Git verwendet, wenn es ausgeführt wird. Also nicht,
ja, stimmt natürlich, ja. Ist das, richtig, ja.
Also wenn im Prinzip Git während seiner Ausführung in irgendeiner Form sich eine Datenbank, eine temporäre Datenbank oder mal so einen Zwischenspeicher anlegen würde, dann wird es den nach varlib schmeißen.
Wahrscheinlich eher nach varcache. Also, aber ist egal, aber die grundsätzliche Idee, hast du recht.
Und ja. Genau. Und das ist im Prinzip so dieses Ding, wo dann auch die Dateien, also im Prinzip so vom Benutzer verwaltete Dateien in /SRV gelandet sind.
Ja, gut, stimmt. Weil wie der Hörer wahrscheinlich vermuten kann, ich arbeite mit dem SRV-Verzeichnis nahezu gar nicht.
Aha. Nee, also ich habe das damals eben auch unter diesem Konflikt mit war.www und wenn man dann einen Apache installiert hat, dann und noch dazu oder alternativ eine Nginx mal ausprobiert.
Und ja, so. Mir ist es damals bei Nginx aufgefallen, dass ich auf irgendeinem Rechner hatte ich den installiert und ich weiß gerade, ob es das war.www-Verzeichnis gar nicht gab oder also irgendwie gab es erstmal eine Fehlermeldung, mit der ich nicht anfangen konnte und dann muss ich erst und da war das auch so, dass das dass ich dann irgendwie gesehen hatte, ja, Debian macht das jetzt anders.
Also in dem Sinne macht es nicht nur Debian anders, sondern alle zusammen, weil es sich im Prinzip da im Rahmen dieses FHS, dieses File Hierarchy Standards, damals diese Vorschläge, diese Änderungen gab, wie wo welche Dateien hin zu platzieren sind, was im Prinzip dann auch, naja, um wieder mal den Brückenschlag zu unserem Thema zu finden, Auswirkungen auf die Pakete hat.
Ja.
Und wie eben im Prinzip in einem Paket die oder von einem Paket die Dateien abgelegt werden sollen.
Ja.
Ja, genau. Und diese Pakete, um jetzt hoch auf den Dings zu kommen, auf unser zurück zum Thema, die Pakete bringen natürlich in irgendeiner Form ihre eigentlichen Dateien, die hinterher im Dateisystem gespeichert werden, mit, aber eben auch gewisse Metainformationen. Also wo es sich einerseits um solche Dinge handelt wie Name des Pakets, Versionennummer, Paketbeschreibung, unter Umständen auch Prüfsummen, also solche Dinge wie eine MD5-Summe, eine SHA-1-Summe, womit man prüfen kann, ob das Paket bei der Übertragung beschädigt wurde.
Oder auch SHA-256, um was Moderneres zu nehmen.
Aber ich überlege gerade, ob es wirklich drin ist. Also bei den anderen beiden bin ich mir sicher, dass die Summen hinterlegt sind. Aber ob eine SHA-256 verwendet wird, aber theoretisch, es sind...
Also eine Prüfsumme, sagen wir mal.
Genau. Was im Prinzip solche Informationen, solche Angaben sind, mithilfe derer die Integrität im Prinzip des Pakets geprüft werden kann. Ja. Und natürlich eben auch solche Informationen wie Abhängigkeiten. Also dass dann gesagt wird, um dieses Paket ernsthaft in Betrieb zu nehmen, muss noch folgendes anderes Paket installiert sein. Dann gibt es ganz konkret jetzt bei Debian diese weiteren Abstufungen, um dieses Paket verwenden zu können oder für den Einsatz dieses Paketes ist noch folgendes Paket sollte installiert sein, nennen wir es mal so. Mhm. Denn diese Recommends, ein Paket wird in dem Sinne starten, wenn diese Recommends nicht installiert sind, aber unter Umständen sind gewisse Funktionalitäten, also Funktionen dieses Programms, der Software in dem Sinne nicht verfügbar. Wenn man sich richtig mit der Software auskennt, dann ist das eigentlich auch kein Problem, weil man dann an der Stelle vielleicht sagen kann, ich benötige den Teil der Software überhaupt nicht. Also wenn es dann um, keine Ahnung, irgendwelche Spezialfunktionen und sowas geht. Oder es gibt dann noch diese dritte Abstufung bei den Abhängigkeiten, dass man sagt, es wird noch empfohlen, folgende Pakete, also diese Suggests, Angaben, dass man diese mit hinzu installiert, um vielleicht einen anderen, größeren, tolleren Umfang zu bieten. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, eine Software kann grundlegend mit einem TAR umgehen, also kann Archive mit einem TAR und einem ZIP zum Beispiel erstellen, aber es wird noch empfohlen, ein AJ oder andere diverse Paketformate, was es da noch alles gibt.
Extet.
Das ist ja eigentlich eher ein Packer.
Ja.
Ich dachte jetzt noch an CPIO.
Ach ja, okay, stimmt.
Was aber ja auch ein Archivformat ist, aber so in freier Wildbahn mir selten und bis gar nicht über den Weg gelaufen ist bisher. Und
Also ich habe es früher mal regelmäßiger benutzt, aber irgendwie ist es diese Benutzung wieder eingeschlafen. Mhm. Also CPIO, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren.
Also ich weiß, in Init.rd ist ein CPIO.
Okay.
Aber ansonsten, also es ist an diversen, ich sag mal, technischen Stellen im Einsatz, wahrscheinlich weil es recht günstig zu lesen, zu benutzen ist. Technisch gesehen, im Sinne von wahrscheinlich Sprüngen und Ähnlichem, denn das ist zum Beispiel bei einem TAR nicht drin. Also ein TAR hat keine Möglichkeiten, im Prinzip eine beliebige Stelle zu springen. Hm. Historisch gesehen, Bänder konnten das eben auch nicht.
Ja, genau.
Also diese Abstufung gibt es dann. Und interessanterweise hat Debian sechs oder acht Jahre vielleicht zurück, erst so ein Feld eingeführt, Konflikts. Hm. Also das war auch nicht unbedingt im ursprünglichen Paketformat mit definiert, dass man an der Stelle sagen konnte, dieses Paket steht in Konflikt mit diesem Paket. Das Ganze ist vielleicht jetzt auf Paketebene auch noch nicht so ganz interessant. Also das sind dann eher solche Sachen, dass man zum Beispiel sagen kann, ich möchte als Datei ich bringe als Datei User SBIN Hallo mit und möchte und stehe deshalb im Konflikt mit dem anderen tollen Hallo. oder sowas. Also eine derartige Geschichte, weiß ich, hat sich um das JIT damals entsponnen, weil es JIT schon vor JIT gab. Mir fällt aber nicht mehr so ein, nicht mehr ein, was JIT vorher war. Also es
SVN.
Und es gab mehr oder weniger zwei Pakete an der Stelle, die das Binary, also die exakt dieselbe Datei User bin JIT zur Verfügung gestellt haben. Und dementsprechend konnte man nicht beide zur selben Zeit installieren. Es bestand ein Konflikt. Interessant ist natürlich auch diese Konfliktangabe in Zusammenhang mit Versionen. Das ist natürlich dann wiederum etwas, wenn man im Prinzip in einem Paket die Versionskennung mit hinterlegt. Also wir befinden uns in Version 7 oder in Version 4.3.38 oder sowas. Kann man dann wiederum auch sagen, ich stehe in Konflikt mit Paket ABC in der Version kleiner als so und so oder größer als so und so. So dass man dann im Prinzip auch gewisse Dinge erzwingen kann, dass zum Beispiel, bevor mein Paket installiert wird, wird ein Update des anderen Pakets erstmal durchgeführt, um gewisse Dinge, also um Sachen auseinanderzugehen, wo eben zum Beispiel Dateinamen doppelt verwendet werden, sowohl in dem einen als auch in dem anderen Paket.
Und zumindest wird es versucht, das Update zu machen. Also das.
Doch das Update wird gemacht. Eher hast du das Problem, dass dieser Konflikteintrag vergessen wurde.
Okay, ja.
Das ist im Prinzip so, was häufig passiert, wenn Dateien, also oftmals sind die Pakete aufgespalten in Architektur-unabhängige Pakete. Beim Debian, das sind da meistens diese Comment-Pakete und architekturabhängige Pakete, die in irgendeiner Form halt die Binaries enthalten. Und wenn Dateien von einem in das andere Paket umziehen, dann müssen natürlich die entsprechenden Versionen dann vorher installiert sein, wie auch immer. Also dass an dieser Stelle halt dieses andere Paket zu dem neuen auch passt. Und wenn das eben vergessen wird, dann verbleibt das alte Paket drauf. Es wird versucht, das neue Paket hineinzubringen und dann tritt ernsthaft der Konflikt auf, der im Prinzip nicht markiert ist über diese Metainformation und dementsprechend macht es da bei der Installation erst nochmal Boom.
Würde das eigentlich, aber nee, es würde auch das DBKG nicht erkennen, dass da irgendwie eine Datei überschrieben wird.
Doch, die erkennt es.
Ach doch,
das ist genau das, wo im Prinzip dann ein DBKG zum Beispiel ansetzt und dann die Installation verweigert. Okay. Das sagt im Prinzip dann, an dieser Stelle würde diese Datei überschrieben werden, obwohl das eigentlich nicht vorgesehen ist, denn auch dafür gibt es Mechanismen, wie man das umgehen kann und dementsprechend bricht dann DPKG ab, dass dann gar nicht die Installation durchgeführt wird.
Ja.
Und an der Stelle zeigt sich dann im Prinzip schon wieder eben dieser Vorteil so ein Paketverwaltungssystems. Also ganz konkret ist im Prinzip hier so dieses Zusammenspiel vom apt und DPKG, oder apt-get halt ganz konkret, dass hier das apt-get sich darum bemüht, diese ganzen einzelnen Pakete ranzuschaffen, die letztendlich notwendig sind, damit DPKG die Paketinstallation erfolgreich abschließen kann. Und daraufhin ruft, wenn im Prinzip die Pakete alle geladen sind, das ist ja auch vom Ablauf her beim Debian, also beim apt-get so gegliedert, dass zuerst dieser Download stattfindet und hinterher die Installation. Und dass im Prinzip diese Sachen entsprechend dann vom Paketmanager, also oder von diesem DPKG ausgeführt werden. Das apt-get ruft dann im Prinzip dieses DPKG mit den entsprechenden Parametern auf, eben auch in einer vordefinierten Reihenfolge, weil man selbst diesen Installationsprozess nochmal untergliedert. Das ist so ein bisschen dann wieder mit in die Richtung gehend Paketverwaltung oder was man im Prinzip an Metainformationen zum Beispiel mitliefert. Denn man möchte natürlich auch den Benutzern ein bisschen Komfort bieten bei der Installation, bei der Konfiguration. Und das vom Debian her ist da so ein DebConf im Prinzip erfunden worden. So ein Konfigurationssystem, über das man gewisse Grundeinstellungen in der Regel vornehmen kann, die erst die notwendig sind meist, um überhaupt ein Programm zum Laufen zu bringen. Also wenn ich, was weiß ich, in Websurfer oder sowas installiere, dann will der wissen, wie ist denn der Hostname? Wie heißt eigentlich der Rechner, auf dem genau dieser Websurfer läuft? Oder diverse andere Informationen, meist dreht sich im Prinzip ums Netzwerk. Oder solche Fragen zum Beispiel, wenn ich ein Programm installiere, besteht die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel Sonderrechte draufgebe. Also ich sage jetzt mal wie bei Kismet oder bei Wireshark, dass zum Beispiel so eine Zusatzgruppe eingerichtet wird und über diese Zusatzgruppe verwaltet wird, wer das Ganze ausführen darf oder nicht. Hat wiederum oder kann Nachteile haben. Diese Form der Rechteverwaltung, Rechteweitergabe hat aber in der Regel eher Vorteile. Deswegen stellt man das aber meist als Option. Wollen Sie dies tun?
Oder was recht häufig kommt, was vermutlich auch über DebConf läuft, ist die, wenn die libc aktualisiert wird.
Diese Abfrage hasse ich.
Ja, hier gibt es halt so die nette Frage, dass eben diverse Services laufen und ob die jetzt restartet werden sollen. Also steht dann immer so eine Liste von Diensten da und wird halt gefragt, hier sollen die jetzt restartet werden oder nicht.
Genau. Und das, da hat man im Prinzip, ich kenne es im Prinzip noch so, dass dieses DebConf einfach diese Fragen gestellt hat, wenn sie dran waren. Also im Hintergrund, wenn man sich so einen Paketablauf anguckt, dann hatten wir jetzt einmal gesagt, es stecken statische Metainformationen in so einem Paket drin, stecken unsere eigentlichen Dateien drin. Also ich sage es jetzt ganz konkret im Prinzip bei dem Debian-Paket. Und es stecken im Prinzip auch noch so mal Konfigurationsskripte mit drin, beziehungsweise noch andere so statische Meta-Angaben. Aber im Prinzip auch richtig Dateien, die zur, wenn dieses Paket installiert wird, an gewissen Stellen ausgeführt werden. Also zum Beispiel im Prinzip vor dem Auspacken, vor dem Deinstallieren des alten Paketes, was unter Umständen noch installiert ist, nach dem Auspacken, ganz am Ende, zum Abschluss der Installation. Es gibt diverse derartige Punkte, wo verschiedene Programme aufgerufen werden. Und eben im Rahmen dieser Aufrufe konnte man dem Benutzer auch einen entsprechenden Dialog bieten und ihn Informationen abfragen oder im Prinzip hier wie hier Bestätigungen und sowas einholen, wo es sollen diese und jene Dienste im Prinzip neu gestartet werden. Und an der Stelle ist es eben, dass dass das eben früher auch während der laufenden Installation fand ich, oder hat man im Prinzip dann auch mit erkannt, dass das nervig ist, zum Beispiel bei automatisierten Installationen, dass man da in irgendeiner Form diese Antworten hineinfüttern will, oder dass es von der Art und Weise her schöner ist, wenn man die Konfiguration, also diese Konfigurationsabfragen am Anfang hat, alle bei der Installation, und dann rödelt dieses ganze System. Früher war es eben auch noch Ewigkeiten vor der Erfindung dieser SSD-Platten. dauerte so eine Installation dann auch mal oder so ein Update auch mal eine ganze Weile, sodass man dann alle 5 Minuten mal hingucken musste, ach ja, wieder mal Enter drücken oder sowas und wieder seiner Weg laufen konnte. Was aber schöner war oder eben jetzt auch ist, wenn man diese Fragen gebündelt am Anfang bekommt. Und das ist aber wiederum etwas, was mit dieser libc-Abfrage nicht funktioniert, weil die erst zur Laufzeit ermitteln. Und das finde ich halt das Schlechte daran oder so ein bisschen die Augenwischerei, welcher Teil der Dienste oder welcher Teil der Programme diese neu gestartet werden müsste. Und ehrlich gesagt, sie scheren sich auch gerade nur um die libc. Das ist so ein bisschen auch das Unschöne eigentlich daran. Denn was man im Prinzip einfach an dieser Stelle wissen muss als Administrator, also als jemand, der im Prinzip das System pflegt und wartet, dass man auch noch wesentlich mehr Programme eigentlich neu zu starten hat, um die eigentlichen Bibliotheken in Betrieb zu nehmen, die man gerade installiert hat. Ich sage jetzt im Prinzip nur, es gibt da im Paket Debian Goodies gibt es ein nettes Script Check Restart, was einem genau diese Frage beantwortet, welche meiner Programme müssen denn alle neu gestartet werden, damit auch wirklich alle Bibliotheken, die aktualisiert wurden oder auch Programme, die aktualisiert wurden, in Verwendung kommen. Und denn ansonsten, es hängt jetzt hier noch eine gewisse Diskussion mit, wie funktioniert ein Unix-Dateisystem mit hinten dran und diese ganze Prozessgeschichte, wie werden Bibliotheken in Prozesse reingeladen dran. Das kippen wir dann mal oder verschieben wir mal auf folgende Sendung. Aber hier an der Stelle kommen halt so gewisse Annehmlichkeiten natürlich auch über den Paketmanager, über dieses auch System, was sich ringsherum um so einen Paketmanager mit entsponnen hat, über die Zeit hin. Denn in dem Sinne sind auch diverse Helferlein, gewisse Programme und Werkzeuge mit entstanden, die einem genau diese Aufgaben, und die gehen dann auch unter Umständen in verschiedene Richtungen einfach, eben was ich jetzt gerade mit sagte, automatisierte Installation.
Das, also was ich nur sagen kann, was mir so die ganze Zeit schon im Kopf rumschwebt, was für mich ganz, also als Benutzer sehr, sehr wichtig geworden ist, ist es so ein Helferlein, das heißt apt-list-bugs, glaube ich, heißt das die Software. Oder also irgendwas mit Bugs drin. Ich kann sein, dass ich das gerade im Namen verwechsle. Und was das macht. Also ich muss sagen, ich nutze halt, wenn ich Debian nutze, immer Unstable. Was das macht, wenn ich Software installiere, guckt das halt, was für Software wird denn jetzt überhaupt installiert, rennt dann zum Bug-Tracker und zeigt mir halt die aktuelleren Einträge des Bug-Trackers an. Und da scanne ich quasi also drüber und das ist also, ich meine, ich habe die Software dann halt nicht, also ich entscheide mich dann meistens dagegen, wenn es zu kritisch aussieht. Es gibt halt Initram-FS, was gerade aktuell, also ich hatte gestern ein System aktualisiert. Und das klang für mich so, also ich hab da nicht weiter reingeguckt, weil das gleich drei schwere Bugs hatte, die alle irgendwie so danach klangen, einmal kann mal irgendwas nie gemountet werden und dann kann dies nie gemacht werden. Und dann sage ich, nee, dann brich mal bitte die Installation ab, dann setze ich das Paket erstmal auf Hold und warte, bis das verschwunden ist. Und diese kritischen Bugs werden auch meistens sehr, sehr schnell behandelt und dann kann man die wieder benutzen. Und wenn es halt so unkritisch aussieht, dann lese ich mir halt den Bug-Report durch und es steht, also einmal kann es sein, dass es halt gar nicht meine Architektur betrifft, das ist hin und wieder der Fall, dann sage ich, okay, dann installiere es trotzdem. Oder dann kann man auch wirklich nachlesen, dass der Bug vielleicht schon halbwegs behoben ist oder dass man da vielleicht irgendwie noch eine Konfiguration der Zeile ändern muss oder irgend sowas. Und dann installiere ich das Paket auch und man macht die Änderung dann vielleicht lokal. Also, aber das ist also für mich, also in den letzten 4 Wochen, oder sagen wir 4 bis 8 Wochen ungefähr, hat es gefühlt, zumindest mir schon einige Male, das System gerettet, weil eben es immer so komische Bugs gab, die so klangen, als wäre das der Rechner dann halbwegs unbenutzbar. Und also insofern, das nutze ich halt wirklich sehr gerne.
Und wie heißt das noch?
Also ich glaube apt-list-bugs.
Interessant. Ich bin da immer noch ziemlich schmerzlos. Warum High Life? Mach mal.
Und es ist auch eigentlich wenig. Oftmals aktualisiere ich das System, ohne dass da irgendwelche Bugmeldungen kommen. Und momentan ist es halt eben ab in den RAM-FS, was immer wieder so ein paar komische Fehler hat als Paket. Aber auch apt hatte jetzt, also das Paket apt hatte einen ziemlich schweren Fehler oder hat den vielleicht jetzt noch. Also das werde ich jetzt beim nächsten Update sehen, ob das raus ist. Das habe ich dann auch gesagt, lass mal bitte die alte Version, die klingt mir gesünder als die neue. Oder was ich auch gerne nutze, so wenn ich ein System neu aufsetze und das nie irgendwie gerade an derselben Stelle steht wie ein altes. Es gibt ein Paket, das heißt apt spy. Ja. Schön, dass ich auch was Neues erzählen kann. Und das Apt-Spy, da kann ich sagen, hier, liebes Apt, ich will jetzt, also ich sitze in Europa, oder der Rechner steht in Europa, ich nutze hier SID als Distribution. Und jetzt guck doch mal bitte die ganzen Rechner an, die ganzen Mirrors, die es da gibt. Welcher ist denn der schnellste? Und dann rennt das durch, lädt halt eine Datei runter, misst das und dann sagt es mir, okay, der Rechner in Holland ist zum Beispiel der schnellste für dich jetzt gerade, den ich gerade jetzt gemessen habe. Und baut mir also auch eine hier Source-List-Datei zusammen. Und dann kann ich die einfach quasi die reingruppieren und dann nimmt er das halt. Und das finde ich persönlich auch ganz angenehm, weil es wirklich unglaubliche Geschwindigkeitsunterschiede da gibt, ja.
Also ja, Geschwindigkeitsunterschiede, aber kommst du nicht im Strich immer wieder bei den gleichen Surfer raus?
Wenn ich es immer am selben Ort mache, ja.
Ja, das.
Aber zum Beispiel, also zu Hause bei meinem Rechner, da habe ich einen ein Mirror in der Tschechei zum Beispiel, den ich nutze. Hier in Jena, an einer anderen Stelle, da nutze ich, Müsste ich glaube Rumänien sein, wenn ich mich dann täusche. Das Wort der so schnell ist. Also so gefühlt habe ich früher immer de.debian.org eingetragen und dachte, ja, Uni Dresden passt schon. Und ich meine, die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen jetzt DE, Debian.org und diesen anderen beiden Rechnern, die sind eigentlich wahrscheinlich minimal und nur der Situation geschuldet. Also ich vermute, wenn ich das wieder
mal... Nee, ich wollte nämlich sagen, ich habe bei mir mal diesen einen Debian.morphium.info also, gefunden. Ja. Und ja... Also da war damals, als ich es im Prinzip auch ausprobiert habe, mit Abstand die beste Anbindung. Okay. Also das war, ich sag mal, im Rechenzentrum oder sowas. Der steht bei Hetzner, glaube ich, oder sowas.
Kann sein, ja.
Und dementsprechend hat er eine dicke, fette Leitung da aus irgendwelchen Gründen bei sich dranhängen. Und war auch entsprechend immer der Beste. Also der war besser angebunden in dem Sinne als diese Universitätsdinger. Und wenn ich irgendwas, dann nehme ich in der Regel den solchen, okay. Den Morphium.
Na gut, dann ich lasse halt das Update da durchrennen und dann mache ich eigentlich, also ab und halbwegs immer. Regelmäßigen Abständen immer mal wieder, also aber regelmäßig halt alle halben Jahre oder alle Jahre vielleicht mal. Also ich mache das halt nicht bei jedem Update, weil das dauert auch lange. Also ich weiß gerade nicht, wie viele Rechner der abscannt, aber und es gibt halt einige, die kommen dann irgendwie mit 3 Byte pro Sekunde zurückgetropfelt oder ach sowas. Gott, also, also Modemgeschwindigkeit manchmal. Und deswegen dauert das halt eine ganze Weile, bis das auch aktualisiert ist. Deswegen, also das ist jetzt nicht sowas, was ich jetzt irgendwie vor jedem Update irgendwie machen würde. Zumal ich jetzt auch angefangen habe, mal, wenn ich per HTTPS auch das abrufen kann, dann es gibt so wieder so diese App-Transports. Und dann letztlich mache ich das halt über Tor und HTTPS. Zum Beispiel, also das, und dann ist die Geschwindigkeit letztlich nicht mehr ganz so relevant, wenn man über Tor das versucht runterzuladen.
Ja.
Also, ja.
Genau, aber also es sind im Prinzip so diverse Sachen, die auch um die Paketmanager ringsherum dann mit entstanden sind, die unter Umständen dann die Verwaltung der Paketmanager wieder mit übernehmen.
Ja.
Und
der Manager des Paketmanagers.
Ja, genau, richtig. Und an der Stelle, wo sich im Prinzip dann unter Umständen sich Spezialaufgaben einfach mal ergeben, diverse Fragestellungen oder sowas, die nicht so sind, dass sie in dem Sinne in die Zentraleinheit, also in den Paketmanager aufgenommen werden. Interessant, was vielleicht auch an dieser Stelle, weil ich es vorhin mehr hatte mit den Erweiterungen am Paketformat und sowas, ist zum Beispiel auch an dem Paketmanager selbst, ist beim Debian, sind diese Trigger zum Beispiel vor einigen Jahren erst eingezogen, dass diverse Pakete können definieren, wenn Änderungen an dieser und jener Stelle passieren, dann soll hinterher eben wieder mein Programm ausgeführt werden. So ist letztendlich der praktische Ablauf. Also letztendlich, man kann an diversen Stellen im Dateisystem solche Triggerpunkte setzen und wenn die ausgelöst werden, wird man im Prinzip darüber benachrichtigt. Interessant ist das zum Beispiel in so einer Richtung.
Mach mal ein konkretes Beispiel. Ich sehe gerade irgendwie den Nutzen noch nicht, vielleicht.
Aktualisierung von Paketen, von Datenbanken ist einfach so dieser Anlass mit gewesen.
Ja.
Dass man da zum Beispiel sagt, es wird eine neue Manpage installiert. Also jedes Programm kann ja seine eigene Manual-Page mitbringen. Und aber Man möchte seine Datenbank pflegen. Oder in diese Richtung diese Tash-Pakete. Genau, wenn ich im Prinzip ein Tash-Zusatzpaket.
Ich hatte jetzt irgendwie einen Parse-Error, weil ich irgendwie. Also, ich hatte jetzt an Hash mit T vorne dran gedacht und konnte das irgendwie nie parsen. Ich wusste nicht, was TASH sein sollte.
Und dass die im Prinzip, dass das Tash-System natürlich gewisse Sachen übersetzt, kompiliert, in die Datenbank mit aufnimmt, also in die Paketdatenbank, wenn ein neues Paket installiert wird. Keine Ahnung, mir fällt jetzt nur als nicht mehr gültiges Beispiel Xcolor ein, was so ein zusätzliches Debian-Paket mal eine Zeit lang war, bevor es in die Tash-Live aufgenommen wurde. Und dementsprechend als das Xcolor installiert wurde, das Paket, über im Prinzip das Paketverwaltungssystem vom Debian, musste natürlich das Tash Live informiert werden, dass es seine eigene Datenbank aktualisieren muss. Sprich, wenn später jemals ein LaTeX, ein Tech-Dokument auftritt, wo dieses X-Color genutzt wird, dass dann klar ist, wo das zu suchen ist. Hm. Solche Dinge. Na, was Emacs jetzt, und ähnliche verwenden das im Prinzip mit.
Was mir gerade einfällt, aber ich weiß nicht, ob sich das über so einen Mechanismus lösen lässt. Also ich nutze so ein Programm, was die Dateiintegrität prüft. Also Sam Hain. Also macht es quasi über die gesamte Platte. Mhm. Und das ist natürlich, also sobald ich eine Datei, also wenn ich das Debian aktualisiere, schreit mich das natürlich sofort an, dass irgendwie libc die eine neue, eine komische andere Checksumme hat und so weiter und so fort und hier ist was falsch und der Rechner ist Geld gehackt worden und so nach dem Motto und ich soll doch mal bitte
Neuinstallation.
Ja, und das forensische Untersuchung und so weiter. Und was man da halt machen muss, eigentlich nach dem Update, ist also die Datenbank selber nochmal updaten, weil, also mit diesen neuen Hash-Summen und das, also ich habe da für mich noch keine richtige Lösung gefunden, ob ich das automatisiert mache nach einer Installation, was an sich sinnvoll ist, aber ich meine, wenn das jetzt, also wenn jetzt ein Angreifer das ahnt, weißt du, dass sozusagen dann ein Update stattfindet und zwar, also das Update ist auch nicht so, dass sich das fragt, jetzt ist die Datei abgedatet, warum soll ich das machen, sondern der rennt einfach drüber, wenn du sagst Update, rennt er über die ganze Platte oder über den Teil der Platte, zumindest glaube ich das.
Das finde ich.
Und aktualisiert halt sozusagen seine Datenbank und meldet dann halt quasi Diffs wieder gegen den neuen Stand der Datenbank. Also je nach, also Diff heißt entweder andere falsche Hashsumme, falsche Rechte und kannst halt ein bisschen einstellen, wie das heißt.
Genau. Also eben so in diese Richtung gehend Hashsumme würde ich eigentlich auch da gar nicht auf die Datei im Dateisystem zurückgreifen, sondern in den Paketen werden aus diversen anderen Gründen solche diese Depth-Sums mitgeliefert. Also diese eben Prüfsum für die einzelnen Dateien, damit man im Nachgang halt nochmal prüfen kann, ob eine Datei verändert wurde. Und da hätte ich im Prinzip das schon mal mitverwendet.
Das ist eigentlich cool,
Dass ich überhaupt nicht die Datei nochmal von der Platte lese, sondern die Datei vom Paketmanagementsystem verwende. Und bei den Rechten oder sowas ist es eher schwierig.
Auch ich meine, das könnte man noch also ich meine, bei einer neu installierten Datei ändern sich in der Regel die Rechte.
Ja,
also höchstens in wenigen Fällen und das könnte man immer noch über den Benutzer dann abfragen. Ja.
Also da würde ich eben auch eher immer annehmen, dass das Root mit 755 ist oder 644 und so weiter. Und solche Sachen, dass man im Prinzip so diese beiden Informationsquellen miteinander verknüpft.
Ich meine, was hier schon ziemlich cool ist, wie ich finde, also bei diesem Sam Hain, dass du also sozusagen dateibezogen oder verzeichnisbezogen sagen kannst, prüfe halt Hash-Summen oder prüfe halt nur die Rechte oder die Permissions oder halt nur das Datum. Also, weil es gibt so verschiedene Dateien, die ändern sich und die sollen sich auch ändern. Also hier also ich nutze halt VCD, also wie hier zur Verwaltung von WLANs, also Wireless Configuration Daemon heißt es vermutlich. Und da hast du auch so eine pseudografische Oberfläche, wo du sagen kannst, hier, ich sehe jetzt die 5 WLANs und dann sage ich, hier, nehmen wir das in der Mitte bitte. Und der schreibt dann halt auch in ETC eine Datei rein, also ETC, VCD, Wireless Settings oder sowas. Und die ändert sich halt quasi mit jedem neuen Verbindungsaufnahme. Yeah. Und die soll sich auch immer ändern. Und da will ich nicht jedes Mal eine Warnung kriegen, wenn die sich ändert, weil das ist ja also einfach zu viel Rauschen, was ich da sehe. Und und deswegen, da kann ich aber dann eben so sagen, okay, die Hash-Summe ist mir egal, die gucke bitte nicht, aber sozusagen der Owner und die Permissions, also die Rechte und so weiter, sollen halt wirklich gleich bleiben. Also das ist halt so, das kann man halt so ein bisschen abstufen und das, also das finde ich ganz angenehm in dem Programm. Aber das mit den Depth-Sums, das ist echt ein cooler Hinweis. Das muss ich nochmal gucken, ob das geht und
in dem Zusammenhang eben Depth-Sums und ich habe bei mir AK Hunter mitlaufen und die aktualisieren einfach nach dem apt-get die Installation oder Deinstallation vorgenommen hat, aktualisieren die im Prinzip ihre Datenbank. Die haben sich da in so einen Hook, in so einen Haken reingehangen und werden an der Stelle im Prinzip informiert über
Änderungen. Über Depth-Sums dann oder auch über manuelles Updaten?
Na, die kriegen im Prinzip nur die Information, es ist etwas passiert.
Okay.
Es gibt unterschiedliche Haken, wo man rein sich einklinken kann und kriegt auch an den unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Informationen. Je nachdem, was man im Prinzip damit macht.
Okay.
Und kann dann im Prinzip seine eigene Datenbank, also DEPSUMS oder im Prinzip die RK Hunter, aktualisiert dann halt seine eigene Datenbank jeweils. Genau. Und in dem Sinne, jetzt schon eben bei diesen Sicherheitsfragen, sind natürlich auch solche Sachen mit offen, wie das zum Beispiel auch, wir gehen im Prinzip mal von diesem Fall aus, unsere Linux-Distribution, die wir nutzen, da hat sich jemand bemüht, war ganz, 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 ganz fleißig und hat richtig die Sachen im Prinzip, hat im Prinzip ordentlich den Quellcode kontrolliert und so weiter. Und natürlich dann das Paket erstellt. Das heißt, wir sollen im Prinzip, wenn wir dann auf da irgendwas zugreifen, auch sicher sein, dass wir dann genau diese Version haben. Und das ist zum Beispiel auch etwas, das, was Debian im Prinzip dann auch irgendwann nachgepflegt hat, dass im Prinzip diese Pakete unterschrieben werden. Oder dass eigentlich sind es nicht die Pakete, die unterschrieben werden, sondern es wird die Liste der Prüfsummen oder die Liste der abgespaltenen Paketbeschreibungen unterschrieben, sodass auf diesem Wege sichergestellt ist, dass eigentlich dieses Paket, was ich mir hole, und so wie Jens vorhin im Prinzip beschrieben hat, über dieses apt-spy, unter Umständen auch nicht original bei Debian holen, sondern von einem der Spiegelsurfer, dass in dem Moment die Pakete, dass dann noch sichergestellt ist, dass das Paket das ist, wie es auch eigentlich der Autor oder der Paketersteller zusammengestellt hat. Mhm. Dass auch der sich an der Stelle, dass an dem Weg dorthin keiner eingegriffen hat. Mhm. Denn in dem Rahmen wie bei Debian, wo es so eine Heerschar von Spiegelsurfern, also bei Debian ist dieses Verzeichnis, glaube ich, auch gigantisch, wer da noch so alles, und es kann im Prinzip jeder sich selbst einen Spiegelsurfer hinstellen. Also in der Firma oder sowas kann der Admin sagen, okay, ich habe hier 20 Rechner, die sollen nicht jedes Mal im Prinzip über die teure Internetverbindung gehen, sondern sollen in dem Sinne das lokal, ich ziehe das einmal, ist gängig. Hm. Und an der Stelle kann natürlich auch bereits eine Manipulation auf zum Beispiel solch einem Spiegel stattfinden, auf so einem Kopiensurfer.
Ja, genau, könnte ja ein bösartiger Mensch sein, der da irgendwie was
mit. Genau. Oder muss ja nicht mal der Administrator in dem Sinne sein, sondern es kann auch bei ihm eingebrochen werden und so weiter. Also was es dann noch als Möglichkeiten gibt. Und das ist zum Beispiel auch wiederum mit einer Aufgabe der Paketverwaltung, dass sichergestellt ist, dass derartige Sachen, dass im Prinzip die Integrität des Pakets gewahrt ist.
Aber wie macht das die Paketverwaltung? Ich meine, aber wenn ich die Prüfsumme von dem Spiegelserver auch mit runterlade, dann kann ja der.
Es sind digitale Signaturen. Also diese Liste, die diese Liste, die im Prinzip abgespalten wird, wird digital signiert.
Ja.
Und diese Signatur ist natürlich klassisch für digitale Signaturen mit verbreitbar. Hm. Also jeder Spiegelsurfer muss diese digitale Signatur bereitstellen. Ansonsten schreit ein apt-get an wegen Warnung und unsicher und überhaupt und Welt geht unter.
Ja, und die Signatur geht natürlich nur von demjenigen, also von dem Maintainer halt. Oder der dem Inhaber des privaten oder des
Listenherstellers.
Genau.
Das ist hier im Prinzip auch ein bisschen zentralisiert. Eigentlich gibt es zwei Mechanismen. Man kann einerseits die Pakete signieren in sich selbst, aber hier werden bei Debian ist dieser Weg über die Paketlistensignatur, dass da in dem Sinne diese Prüfsummen signiert werden und die dann auf dem Wege im Prinzip sichergestellt ist, dass das Paket noch das ist, was es eigentlich, was abgesandt wurde.
Hm. Und was ich bei Debian aus der Sicht noch ziemlich cool finde, es gibt so einen Ansatz, Deterministic Builds zu machen, also deterministische Binärdateien sozusagen. Also das ist halt eigentlich ziemlich klasse, dass man also hier sich die Quellen nimmt, bei sich zu Hause, und nimmt einen Compiler und kann die halt selber wieder zusammen kompilieren. Und Debian sagt hier, wir haben das mit GCC 0815 kompiliert und hatten Software A, B und C noch mit dabei. Und dabei ist die Binärdatei rausgefallen und die hatte die in die Prüfsumme. Mhm. Und ich kann mich zu Hause hinsetzen und es quasi genauso mit nachkompilieren sozusagen als Hausaufgabe und kann dann prüfen, ob ich genau dieselbe Hechsumme habe wie Debian. Und das ist also wohl ziemlich viel Arbeit gewesen, das so hinzukriegen.
Also ich glaube, diese Arbeit lag, also bei einigen Programmen ja, weil einige Programme haben aus obskuren Gründen die Zeitstempel und ähnliches mit im Binary oder in diversen Dateien. Aber krass weiß ich im Prinzip was mit bei solchen Geschichten wie den Archiven selbst. Weil in den Archiven ist natürlich immer der aktuelle Zeitstempel und sowas. Also das musste man dann auch erstmal in den Griff bekommen, dass dann im Prinzip diese Archive mit kontrollierten Zeitstempeln im Prinzip zum erstellt werden. Ich glaube, also ja, es war ein erheblicher Aufwand, zum Teil denke ich aber eher Sisyphusarbeit als eher diese großen Leistungen, die da vollbracht wurden. In Summe ist es natürlich eben in so einer Fragestellung einfach, ich bekomme ein Paket und kann ich dieses Ding reproduzieren, was in einem gewissen Rahmen sich natürlich auch wiederum in diese Richtung bewegt, die Backbarkeit. Also wenn ich irgendwie ein Programm erstelle und kriege das geliefert und es fehlen unter Umständen die Bug-Symbole und ähnliches, also ich kann das nicht untersuchen, habe aber einen Fehler, dann möchte ich unter Umständen mir die Bug-Symbole nochmal zusätzlich bei mir erstellen oder wie auch immer. Dafür muss ich eigentlich wirklich diesen ursprünglichen Debug als Bildvorgang reproduzieren können, nochmal nachvollziehen können. Und an der Stelle ist es halt dann notwendig, dass im Prinzip wirklich diese Kette sauber ist.
Ja.
Ja, ich glaube, wir müssen, oder?
Wir haben gerade einen Zettel reingereicht bekommen, dass wir hier bitte jetzt ein bisschen eher aufhören sollen.
Steht ja, weil wie viel? Also
es stehen 5 Minuten. Also ich meine, wir haben sozusagen theoretisch jetzt noch 3 Minuten, aber vielleicht können wir an der Stelle, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch ein neues Thema aufreißen wollen.
Na, ich würde jetzt wenigstens noch mit diesen Hinweis mit rauswerfen, dass auch bei diesem Paketsystem und sowas weitergegangen ist in die Richtung dieser ganzen Gentoo, war im Prinzip ja dieser Anfang der Distributionen zum selber kompilieren, wo im Prinzip die Pakete in dem Sinne nicht als Binary ausgeliefert werden, sondern als Quellen, die Quellen in dem Sinne der Pakete und man eigentlich diese ganze Übersetzung mit entsprechenden Anpassungen und allem bei sich vornimmt, was dann unterm Strich zu einem anderen Paketformat geführt hat, also zu diesem ganzen,
ich meine, aber da hast du ja meistens zumindest so über eine Grundidee von Gentoo ja einfach Quelldateien, die du runterlädst. Also du hast quasi diese E-Builds, das was du gerade angesprochen hast, das sind einfache Skripte und da drinnen steht halt einfach eine URL drinnen, wo die aktuelle Software runterzuladen ist und dann gibt es quasi auch für jeden Schritt, also für Configure, Make und so weiter, so einzelne, ja, sagen wir so wie eine Art Skript-Abschnitte, wo man dann definiert, Configure wird mit Option minus minus disable ASCII-Doc oder sowas aufgerufen und dann die Dokumentationsdateien liegen hier und da und dann gibt es halt wieder ein Skript, was weiß, was man mit Dokumentationsdateien machen soll und so weiter. Also das
aber im Prinzip auch Abhängigkeiten.
Genau, und Abhängigkeiten sind auch mit modelliert.
Also ich würde es eigentlich auch als Paketmanager in dem Sinne mit bezeichnen. Es sind halt spezielle Paketformen, also nicht mehr in dem Sinne von Binärpaketen, sondern Source-Paketen.
Aber es ist jetzt nicht schlimm. Also ich sag mal, also eBuild ist sozusagen das Format, würde ich jetzt mal sagen. Und der Manager ist dann Portage bei Ubuntu, wo man dann sagt, macht dies und jenes.
Ja. Und was ich eben letztens gesehen hatte mit diesen Arch Linux, ist es halt dann auch noch mal ein bisschen weitergegangen. Die haben da sich noch ein paar mehr Features und Funktionen. Aber im Prinzip, ich finde, es ist einfach ein anderer Schwerpunkt, den man setzt. Also es ist einfach dieser Gedanke, ich arbeite mit den Quellen, ich arbeite mit den ursprünglichen Dingen und habe dann an der Stelle halt einfach die andere Anforderungen.
Genau. So. Vielleicht können wir mal eine extra Sendung zu Gentoo machen, weil ich denke, das ganze System ist vergleichsweise interessant und da können wir nochmal vielleicht detaillierter was zu E-Builds und Portage und so weiter erzählen. Weil an der Stelle müssen wir jetzt erstmal Schluss machen. Ich danke euch fürs Zuhören. Für die treue Zuhören für die letzten 36 Sendungen und die nächsten 36 werden hoffentlich dann auch bald passieren.
Genau.
War eigentlich eine gute Zeit. Stelle,
und ja, schöne Weihnachten, guten genau. Rutsch, denn wir haben ja jetzt den Jahreswechsel bevorstehend und hören uns dann im Jahr 2015 wieder.
Genau. Tschüss.
Tschüss.